Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, es ist mal wieder soweit. Wir haben Besuch im Bose Park Studio. Der Goldstückli-Podcast findet nicht nur statt mit Uli Hefliger und meiner Wenigkeit, eurem Winson. Nein, wir haben heute musikalischen Besuch. Antonia Ruck ist bei uns im Studio. Sie ist besser bekannt unter ihrem Künstlerinnennamen Nova. Herzlich willkommen!
Willkommen!
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Danke fürs Vorbeikommen.
Vorbeikommen? Mach noch einmal so.
Vorbeikommen.
Und schon kann das Intro abgespielt werden. Intro ab!
Weil mich alles glänzt, das Gold ist hier.
Goldstückli, der Podcast. Uli und Winson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Goldstückli for you. Im Goldstückli-Podcast endlich wieder musikalischer Besuch. Wir begrüßen Nova bei uns im Studio. Die in Karlsruhe geborene Künstlerin hat für ein Jahr die Pop-Akademie in Mannheim besucht, um dann da die Segel direkt wieder zu streichen und direkt ins Studio zu gehen, um ihre erste EP zu komponieren und zu produzieren. Das Produzieren ist eine ihrer Lieblingsaufgaben im musikalisch Tätigsein. Nicht nur ihre eigenen Platten betreut sie an den Reglern selbst, sondern auch für andere KünstlerInnen geht sie ins Studio, um da den Sound, der zur jeweiligen Vision passt, zu erstellen. Jetzt ist sie bei uns im Studio und wir quatschen eben über ihre neueste Single Running Round, über die Pläne für die allernächste Zukunft, über den Female Producer Preis, den sie abräumen durfte im letzten Jahr glücklicherweise beim Reeperbahn Festival, und vieles, vieles mehr wird Thema sein in den nächsten 60 bis 90 Minuten, würde ich mal vorsichtig schätzen. Zunächst aber nochmal danke fürs Kommen und herzlich willkommen, Antonia, better known as Nova.
Danke euch für die Einladung, ich freue mich.
Sehr gerne.
Sehr
wir
schön.
Begleiten dich ja schon lange und deine Kunst und feiern die auch sehr. Du hast deine zweite Platte, hieß The Futurist, die kam vor ungefähr 4 Jahren raus. Damals war Winson und ich noch bei Flux FM, bei diesem Radiosender tätig. Mhm. Und wir haben deine Musik hoch und runter gespielt und haben das so gefeiert, weil für mich war das echt so ein Weckruf, weil ich das bisher so noch nicht gehört hatte.
Mhm.
Also ich fand, du warst echt so einfach eine Blaupause für etwas, was es jetzt viel öfter gibt zum Glück. Aber damals, vor 4 Jahren, hat noch nicht gab.
Ja.
Also Female Producer, also diese Kategorie, fand ich, war da viel zu selten besetzt und hochgehalten auch.
Mhm.
Fandst du das auch am Anfang, als du angefangen hast?
Also tatsächlich hochgehalten, ja, dass es das nicht gab. Eigentlich nein, weil ich habe so viele Vorbilder, die mich da inspiriert haben. Also zu der Zeit gab es tatsächlich Lapsley, kennt ihr Lapsley?
Ja, klar.
Mhm. Tolle Produkte, also halt nicht in Deutschland. Voll oder so GSA generell nicht so hochgehalten. Aber ich habe schon viele, die mich inspiriert haben dafür auch, die jetzt oder auch ganz, ganz älter so quasi so. Tori Amos ist auch Produzentin.
Okay.
A lot of people don't know, but her, also ihr Album Little Earthquakes ist für mich wie meine Bibel. Also es ist wirklich so, can I say that? I don't know. Aber auf jeden Fall, das hat mich auch total beeinflusst. Und
Tori Amos?
Ja.
Das überrascht mich sehr. Ist ja eher so eine Künstlerin der 90er.
Ja.
Und das ist ja, du bist ja in der 90er geboren. Also von daher,
ja, das Album,
wie hast du
kam,
zu Tori Amos gefunden dann?
Über meine Mutter, über meine,
okay,
Eltern. Ja, ja. Also meine Mutter hat es viel gehört. Sie hat das Album zu Hause stehen gehabt. Es gab so eine Hand von Alben, die sie hatte. Und mein Vater ist ein riesen Musikliebhaber. Der hatte ganz viel Musik. Ich habe ganz viel über meine Eltern kennengelernt. Auch so Beastie Boys zum Beispiel haben wir gerade drüber gesprochen. Über meinen Vater habe ich kennengelernt. Queens of the Stone Age, Tom Waits, Ella Fitzgerald. Also auch so ganz unterschiedlich. The Smith auch zwischendurch irgendwie. So ganz viele Sachen. Und auch Tori Amos zum Beispiel.
Okay.
War auch mit dabei und habe erst später erfahren, dass sie auch produziert.
Das ist ja auch, glaube ich, für das Anerkennen der Leistung von Tori Amos als Produzentin gar nicht so wichtig, ob man in das Genre jetzt direkt verliebt ist, das da angeboten wird, sondern man erfährt einfach, die kann das klingt geil, das klingt amtlich, und schon ist sie als Vorbild einzuordnen wahrscheinlich, denke ich mir mal so.
Ja, und auch, ich finde auch, für mich ist auch was für mich immer so vorbildhaft ist, ist so die Ehrlichkeit, über die Menschen sprechen in ihrer Musik, also wie sie was offenlegen. Ich finde, manchmal kann das sehr viel Mut haben, wie man etwas offenlegt. Also man muss es nicht, aber ich finde, Tori Amos ist da so krass als Frau, die irgendwie auch sexuelle Gewalt erfahren hat, und wie sie das in ihrem Album verarbeitet, das war für mich super krass.
Ja, weil man dir als Künstlerin dann die Projektionsfläche nicht mehr sein will, von wegen, das ist eine Person, die das perfekte Leben führt und immer im Rampenlicht steht, sondern weil man sagt, nee, auch mir passieren schlimme Sachen und auch ich habe Probleme, die ich zu bewältigen habe. Unter Umständen mache ich das dann via Musik und schon ist es halt eine ganz andere Art der Kunst, die da angeboten wird, die eben nicht so oberflächlich funktioniert und glitzert überall, sondern wo man auch die Cracks sieht und die Splitter und das, was kaputt ist.
Voll.
Und das finde ich bei deiner Musik allerdings auch interessant. Das sind wir ja eingestiegen, ohne dich mal zu fragen, wie es dir geht. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne erste Frage.
Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Ja.
Nö, ach, das...
Aber es scheint okay zu sein. Es scheint okay. Nee, weil Uli Hebling und ich auch sonst immer so erstmal 10 Minuten persönliches Befinden abhaken und so. Und jetzt heute Uli gleich so, ja, und the future is, damit hast du uns gekriegt. Gleich voll so in medias res, aber kann man ja auch mal machen.
Ja, Fanboy. Also ich finde es, weil ich wollte eigentlich sagen, ich habe all die Jahre, seit dieser Platte vor 4 Jahren, wollte ich dich immer kennenlernen und es hat einfach nicht geklappt. Und heute ist das erste Mal,
so schön, dass, jetzt klappt, ja,
dass wir uns treffen. Ich finde es großartig. Deswegen bin ich so ein bisschen nervös, fanboyig unterwegs. Also entschuldige bitte.
Okay. Ja.
Geht's dir gut, Antonio?
Antonio, das ist echt geil.
Fun fact, that happened to my teachers very often.
Echt?
Wirklich?
Ja, dass die Antonio gesagt haben, weil sie den Namen vorher gesagt haben mit O oder so, aber immer Antonio. Aber ist nicht schlimm.
Ach so schlimm.
I like, ich meine, I don't care.
Im Jahr 2023 ist so ein bisschen Genderbending im Namen, in der Namen. Das ist doch.
Toni ist auch super.
Toni finde ich auch wunderschön.
Toni ist mega sweet. Ja.
Toni mag ich auch. Ist very neutral.
War das eine Kurzform früher bei dir? Haben dich Leute Toni genannt?
Ja.
Okay.
Ja, ist auch immer noch viele nennen mich.
Finde ich gut. Okay, das ist ein schöner, richtig schöner, sympathischer Spitzname oder eine Kurzform eines Namens. Ich habe auch mit Tonis, mit weiblichen und mit männlichen Tonis in der Vergangenheit zu tun gehabt und war immer zufrieden. Insofern.
Ja.
Es gibt doch. Kennst du das nicht, dass man so einen Namen in der Vergangenheit des Öfteren erlebt hat oder einen Menschen mit diesem Namen und dann ist plötzlich klar, ja, Julias sind super. Jams sind Spitzentypen. Also das ist bei mir total so. Ich hab da so ein paar Hinterkopf-Verbindungen, die mit dem Namen direkt zusammenhängen.
Ich heiße auch Anton übrigens.
Ach so.
Ja, Uli Emil Anton.
Ah.
Meine Großväter hießen Emil und Anton und das sind meine 3 Vornamen.
Krass.
Uli Emil Anton.
Du könntest im Prinzip also noch ein Parallelformat aufmachen als Toni Hefliger. So ein Schlager-Podcast. Hier ist der Toni Hefliger.
Oh, ist der Toni Hefliger.
Mit den neuesten Schlager-Hits aus der Schweiz.
Ja, mein Onkel hieß Toni. Toni Hefliger.
Achso, das ist in der Schweiz auch so, dass dann die Onkel nochmal den Namen mit vererben.
Nee, der war der älteste Sohn von meinem Großvater, deswegen hieß er Anton auch. Also der älteste Sohn hieß er oft dann wie der Vater.
Ah, okay.
So, Klammer geschlossen.
Gut.
Aber wie ETA Hoffmann, UEA Hefliger.
Ah, oh.
Ja, das weiß ich, auf der Mastercard heiße ich UEA Hefliger.
Auf der Mastercard, Uli. So. Wir möchten den Kreis schließen zu diesem, also der vielleicht aus diesen Gesprächsfetzen, die wir hier gerade aufnehmen, irgendwann entsteht. Und zwar möchte ich nochmal vielleicht auch anschließen an dieser The Futurist EP, mit der du uns damals gekriegt hast.
Ja.
Du hast uns auch damit gekriegt, weil auf der Platte eben keine Liebeslieder waren, keine heteronormativen Liebeslieder, wo man sagt, ja, und du bist jetzt derjenige, mit dem möchte ich für immer zusammen sein.
Mhm.
Aus diesem Thema bestehen ja bis zu 80-90% aller Popsongs und man wundert sich ein bisschen im Jahr 2023, warum das immer noch so ist. Warum gibt es so viele Lieder, in denen der Typ von dem Mädchen singt und das Mädchen von dem Typen und man ist auch nicht so ein bisschen allgemeiner formuliert. Du hast mal in einem Interview gesagt, Liebeslieder interessieren mich eigentlich gar nicht, wenn die nicht so einen ironischen Unterton haben. Warum ist das so? Ist es so, weil die Beobachtungen, die ich gerade geschildert habe, von dir auch gemacht worden sind oder sagst du einfach, das ist nicht das, was in mir steckt?
Also ich würde mich, glaube ich, ich würde dazu sagen, es hat sich auf jeden Fall verändert. Also das war damals so. Damals hatte ich auch einfach keine Erfahrung oder wenig Erfahrung, wenig positive Erfahrung. Deswegen war ich auch so ein bisschen, ich habe keine Lust, Liebeslieder zu schreiben. Because I don't have experience. Why should I write about something that I don't experience? I didn't experience. Für mich ist immer so ein bisschen, Musik widerspiegelt ja das Leben oder Menschen. Und das ist ja ein Teil davon. Aber es ist nicht alles. Es ist lange nicht alles. Es ist ein Bruchteil von dem, was Beziehungen sind. Sind Liebesbeziehungen vielleicht dann irgendwann auch teilweise heteronormativ, like that, so wenig. Und ich fand einfach schon immer viele andere Themen viel, viel spannender, viel gehaltvoller auch zum Schreiben darüber, was noch nicht gesagt worden ist in der Musik generell. Nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich, muss ich jetzt sagen, gibt es super, wunderschöne Liebeslieder. Deswegen würde ich mich jetzt da so ein bisschen korrigieren, das war damals so.
Mhm.
Und hat auch total in das Album reingepasst. So AI, I'm in Love ist ja ein Liebeslied an eine AI. Jetzt schreibe ich ab und zu auf dem neuen, auf dem kommenden.
Mhm.
Ist ein Liebeslied, ja. Aber es ist eigentlich ein Liebeslied nicht mal schon an eine Person. Aber es ist eher an eine Beziehung ein Liebeslied. Ich finde, das ist irgendwie schöner. Man sagt so, diese Beziehung ist für uns beide so schön. Mhm. Das ist so. Aber ja, das ist so.
Ja, also ich. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da so, ich glaube, mit Friedemann Karek war das, glaube ich. Der Autor, der bei Flux auch mal zu Besuch war. Die haben ja die erzählenden Affen rausgebracht damals, wo es darum ging, dass Menschen durch Narrative total leicht zu beeinflussen sind, weil sie wie erzählende Affen quasi sich immer wieder die Geschichten weitererzählen und Geschichten verhaften besser, um Argumente zum Beispiel weiterzubringen, als so ein klassisches Zettelchen, wo die Argumente draufstehen für eine Sache oder nicht. Ne? So ein Narrativ funktioniert halt ganz gut. Und der hat mir nämlich gesagt, dass er das total befremdlich findet, dass es immer noch diese Liebeslieder gibt, die auch diese ewige Liebe beschwören, wo doch irgendwie in der Gesellschaft das auch schon längst abgefrühstückt worden ist. Also, dass man sich, wenn man nicht mehr miteinander klarkommt, scheiden lässt, ist ja Common Sense. Warum soll man denn versuchen, die ganze Zeit zusammen zu bleiben?
Ich glaube, das ist doch das, womit alle spielen. Und ich finde auch, das ist das, was dieses kapitalistische Kunst, Musik machen irgendwie so sagt, ist immer, dass alles bleibt, wie es ist. Mhm. Das ist die größte Lüge. Mhm, und das ist auch das Gegenteil von dem, was Kunst eigentlich ist. Kunst ist ja Wandel. Und ich glaube, das ist auch was so Liebessongs und auch nicht nur Liebes, auch in Filmen. Gestern haben wir über Twilight gesprochen. Das ist der Inbegriff für so einen Shit von voll. Irgendwelchen Liebessachen.
Und auch so klassische Rollenbilder nochmal rekonstruiert.
Das ja auch noch. Und dieses, so, etwas geht nicht vorbei, das schlägt in die Kerbe rein von dem, wovor Menschen auch Angst haben, einfach, was so eine Urangst ist. Und ich glaube, damit kann man einfach viel Geld machen. Mhm. Kann man einfach viel Geld, also wirklich, ich glaube. Also,
ja, mit dem Vermitteln, dass es was gibt, was nicht endet. Ja. Also, die eigene Endlichkeit ist ja.
Eine Person, die immer da ist mit dir. Du bist nie alleine. Du bist, you know, also, das ist ja diese Urangst, die Menschen haben. Und ich glaube, das ist wirklich einfach eine Sache, wo die funktioniert.
Ja, kann sein, ja.
Ist ja auch ein relevantes Thema. Die Frage ist nur, wie beleuchtet man es? Und es ist halt gerade super, wurde bisher super oft flach beleuchtet.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben da heute vielleicht sogar ein, zwei Stücke im Angebot, die das ein bisschen aufbrechen, die zwar als Liebeslieder gelesen werden können, die aber auch eine zweite Ebene haben.
Ja.
Und schon sind sie aus meiner Sicht zumindest wieder interessant. Wir werden mit Nova auch sprechen müssen über ihre Videos, denn die sind in der Tat immer wieder sehenswert. Mhm. Und man hat auch das Gefühl, dass du da eine sehr eigene Vision mit reinbringst. School Friends habe ich zum Beispiel extrem genossen jetzt.
Oh,
mit
das
diesen,
hat Spaß gemacht.
Ja, das ist echt mit diesen Computerspiel-inspirierten Figuren, die dann auch das Insta-Reel dazu fand ich extrem lustig, muss ich sagen. Super. Also da möchte ich mit dir auch nochmal drüber sprechen. Wenn du nichts dagegen hast, Antonia, könnten wir aber jetzt vielleicht mit der ersten Single für unsere Hörerschaft da draußen loslegen.
Ja.
Und die kommt von dem von uns heißgeliebten Theo Katzmann.
Ja, ein Freund des Podcasts, das könnte man fast sagen. Wir begleiten ihn schon seit vielen Jahren. Er ist ja nicht nur ein Teil von der großartigen Funkband Wolfpack. Sagt ihr das?
Oh, das wusste ich nicht.
Kennst du Wolfpack?
Ja. Er spielt da Gitarre, singt manchmal Schlagzeug.
Ja, geil. Ganz wichtig. Die haben sich kennengelernt in Michigan auf der Musikschule, also auf der Uni.
Ja.
Haben wir alle Musik studiert. Und der Wichtigste an der Stelle ist Joe Dart, der Bassist, wahrscheinlich der momentan geilste Bassist der Welt.
Mhm.
Unfassbar, was der spielt. Mit einer Leichtigkeit. Und es ist wirklich cool. Und hier auch das Video ist nicht so verspielt wie als Cool Friends von dir. Es ist eigentlich ein ganz einfaches, simples Video, was aber die Musik sehr gut widerspiegelt, wie Theo Katzmann seine Kunst denkt und intoniert. Er wird in wenigen Wochen seine neue vierte Platte veröffentlichen, die nennt sich Be the Wheel. Und er hat jetzt vorgestern seine dritte Single daraus veröffentlicht, She's in My Shoe. In dem Video, von dem ich rede, sieht man alle in einem ganz kleinen Proberaum, wie sie dieses Lied spielen. Die meisten sind barfuß. Theo Katzmann sitzt dann da und spielt mit einer halben Gitarre, also eine, die so halblang ist, spielt dieses Lied. Dann sieht man Joe Dart auch barfuß, ganz entspannt mit Sonnenbrille, wie er seinen Bass zupft auf einem Stuhl. Dann geht die Kamera so rum, man sieht den Keyboarder, dann sieht man den Schlagzeuger, wie er ganz sanft auf seinen Schlagzeugfällen spielt und auf den Cymbals. Und da kommt noch der Gitarrist, der sitzt am Boden im Schneidersitz.
Und erzählt so obvious Sachen. Erzähl mal, was ist denn das für ein Performance-Video gewesen? Ja, du siehst halt erst den Typen an der einen Gitarre. Nee, ist okay,
Kino
erzähl ruhig
Kopf.
Weiter. Erzähl
Kino
ruhig
im
weiter.
Kopf.
Ist gut, ich kann's
so.
Mir vorstellen.
Oder?
Ja.
Oder siehste? Hat gewirkt.
Ja,
so.
Gut.
Und der Song, ich finde ihn toll. Ich finde Theo Katzmann einfach großartig, was der für Musik macht. Ich liebe seine Stimme, ich liebe seine Art zu singen. Und er hat sich selber jetzt auch ein T-Shirt gedruckt. Das heißt Big Heart, High Voice, Strong Song.
Mhm.
Gebe ich mir, glaube ich, auch. Das ist dann auch quasi die Floskel für seine neue Platte. Und er sagt selber von sich auch, it's my most honest, most raw, most loving, most painful, least perfect and best work yet. Ich freue mich sehr auf diese Platte.
Sein persönliches Album.
Das hat er sehr gut beschrieben. Also Ja.
Wir lachen immer über diese Aussage.
Nee,
das war sein persönlichstes Album.
Also nicht persönlich. Ach so, ja gut, das ist immer persönlich. Aber was er sagt mit dem most loving, most painful.
Least perfect.
Most raw.
Raw, ja, das ist gut. Most perfect. Raw.
Das hört also, man das auf jeden Fall man. Durch. Ja. Ja. Das
mag ich auch gerne.
Ja, ich mag dieses Reduzierte im Song und ich finde, dass Theo Katzmann ein Talent hat, auch Songschemata, die man eigentlich schon zu oft gehört hat, mit so einem Leben zu versehen. Also weil es ist ja so eine bluesige, leise eingespielte Nummer, auch mit dieser komischen Quinte oder was das ist, die da immer wieder vorkommt, Tonika, Dominante, Subdominante. Also es ist halt so alles genau so, wie es dir der Musiklehrer in der 5. Klasse beigebracht hat. Mhm. Und trotzdem schafft er es irgendwie da mit dem Zeitpunkt des Akkordwechsels und wie er singt und was er so macht da aus dem Arrangement, macht er das interessant. Das finde ich total erstaunlich, weil dieses Lied hätte man auch so spielen können, dass du denkst, das ist langweiliger alte Männerblues, finde ich. Also find ich.
Voll. Also ich habe angefangen es zu hören und war erst so, okay. Und dann aber es ist auch, also der Song an sich ist erstmal, man merkt einfach, dass es ihm sehr nah, auch wie er es performt, so, das habe ich dann, also ja. Und aber auch die Produktion fand ich total interessant, wenn ich so gehört. Also da war auch was drin, was die ganze Zeit so, wo ich so dachte, irgendwas ist in meinen Kopfhörern. Mhm. Also, und aber das war cool, das hat immer wieder so, ich weiß nicht, es waren so, nee, ich kann es nicht beschreiben, da waren irgendwie so Effekte, so Soundeffekte drin, habt ihr das gehört? Es waren so, wie so Klicken vom Laptop oder
Sind auf jeden Fall, und das ist es ja, was ich meine, der schafft es da Details auch, also es gibt ja auch so Producer-Regeln, dass man sagt, die zweite Strophe hat natürlich die gleichen Akkorde wie die erste, aber es muss ja noch ein bisschen was dazukommen oder man muss ein bisschen was wegnehmen, ne? Oder zweite Strophe ohne Schlagzeug ist auch so ein Trick, dass das funktioniert. Und das macht er ja perfekt. Also es kommt dann wieder zu dem Punkt, an dem du weißt, jetzt geht die Akkordfolge wieder los, die ganz am Anfang des Songs stand. Und man könnte sich ja langweilen, wenn das wieder genauso klingt. Aber dann macht er mini kleine Details da rein. Und diese Detailverliebtheit ist was ich extrem schätze bei diesem Künstler. Yeah. Dessen Lieblingsplatte oder meine Lieblingsplatte von ihm aber Heartbreak Kiss
heißt. Oh yes.
Die ist 2017 rausgekommen. Da sind nur Lieder drauf.
Hard Work.
Die seine Herzschmerzen vertonen.
Oh. Du as Romans, du.
Oh,
und es ist aber ganz rockig. Also es ist ziemlich im Vergleich hierzu viel mit verzerrten Gitarren auch und so.
Aber gut.
Aber das hier ist jetzt quasi sein neuester Sound, der, das hat er ja selbst beschrieben, noch ein bisschen roher ist und nochmal ein bisschen mehr laid back und stripped back. Und was ich auch toll finde, ist, dass Joe Dart, den du schon erwähnt hast, hier ein Bass-Solo spielen darf, dass jeder von uns nachspielen könnte. Das ist einfach nichts besonders Schweres. Aber dadurch, dass Theo dann noch drüber singt und so, ist man so, ja, geil.
Unser
geil.
Herz geht auf.
Ja, voll gut.
Hier ist Theo Katzmann mit She's in My Shoe.
Der Goldstückli-Podcast.
Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Neue Musik gehört von Theo. Seine neue 4. Platte Be The Wheel wird alsbald erscheinen. Er war in einer Universität für Musik, hat da studiert. Du hast auch eine angefangen, nämlich die Popakademie in Mannheim. Bist aber nach dem ersten Jahr raus, wie Vincent am Anfang schon erwähnt hat. Erzähl mal, wieso bist du da weg oder wieso bist du erstmal dahin?
Warum?
But why?
Also ich habe in der Schule oder ich habe schon ganz früh Musik gemacht und habe mich irgendwie so sehr reingestürzt in Ableton.
Okay.
Und dann war so, ich glaube, ich war auch mal kurz davor, die Schule abzubrechen. Ein Jahr vorm Abi und alle waren so, why? Just finish school. habe ich dann auch gemacht.
Gut.
War auch ganz gut, war glaube ich. So. Und dann genau, war so die Frage, wie geht es weiter? Dann habe ich so ein Jahr lang nur Musik gemacht und habe viel so Support-Tour von damals Le Pair, von The Dust, also von...
Mhm. Ja, ja.
Genau.
Aus dem Bodybuilding-Feld.
Fabi und Anton.
Mhm.
War ich mit denen ein bisschen. Und habe ganz viel, habe wirklich täglich produziert. Wow, das war eine krasse Zeit. Und dann war so die Frage, was mache ich jetzt? Und dann habe ich so ein Camp gemacht an der Popakademie, was für externe Leute auch ging. Und war dort und dann hat mir das gut gefallen. Ich war auch auf jeden Fall super eingeschüchtert. Ich war eine super schüchterne Person. Bin ich teilweise auch immer noch. Und dann war es aber so, dass ich auch mit dem Leiter davon gesprochen hatte, von der Uni, mit Udo. Und der meinte so, guck, überlegst du doch mal so. Ich glaube, das wäre irgendwie vielleicht, könnte ja vielleicht was für dich sein und so. Mhm. Vielleicht passt das irgendwie. Und dann habe ich mir das alles genau, hatte ich eh schon Lust, einfach Musik zu machen. Und dafür war es halt perfekt. Ist ja auch eine staatliche Uni. Das heißt, mit Geld war das auch alles fein. Die sind ja, also schon krasse Unterstützung, wenn man drin ist, dann so die Studios allein und sowas. Genau, dann habe ich mich beworben und wurde glücklicherweise angenommen. Dann war ich dort. Es ist sehr schulisch, das erste Jahr. Und es ist sehr, sehr viel Stoff, was man lernt auf der Business-Seite auch.
Ja.
Und ich glaube, dafür war ich nicht so vorbereitet und auch, weil ich in der Schule schon sehr gestruggelt hatte mit so sozialen Geflechten, ja, so Strukturen. Ja. Also einfach so, es gibt ja trotzdem, also die ist relativ klein, das hat auch viel Schulisches am Anfang für mich, zumindest in diesem Jahr gehabt und damit kam ich auch nicht so klar.
Aber wieder in einer Klasse zu sein.
Ja, so.
Ein Lehrer und, oder eine Lehrerin.
Ja, sein. Oder auch mit den so Klassenkameradinnen, die man so hatte, so. Mhm. So Anschluss finden, einfach dieses ganze Soziale war irgendwie für mich so ein bisschen Und dann zu der Zeit ging es mir mental auch nicht so gut und dann hatte ich tatsächlich nach diesem Jahr so einen ziemlich heftigen Breakdown mental und generell war viel los. Und dann habe ich ein Urlaubssemester genommen, habe Therapie angefangen, life-changing, great, I can recommend. Dann ging es mir besser und habe ich angefangen, mein Album zu machen. Und dann habe ich einfach nicht mehr den Weg zurückgefunden, die Uni weiterzuführen, weil ich auch gemerkt habe, es war eine super wichtige Zeit und ich habe viel mitgenommen und bin auch super dankbar für die Leute, die ich kennengelernt habe, mein Gott. Die besten Freundinnen von mir sind so von dieser Uni teilweise noch, ja.
Mowgli wahrscheinlich auch, ne? War das nicht von da?
Mowgli habe ich über den, ich war vorher im Bandpool, das habe ich vergessen, ganz vorher. Ich war irgendwie mal im Bandpool vorher, bevor ich an der Uni war.
It's been a long time.
Ich weiß nicht mehr genau.
Ey, das war Jimi Hendrix und so damals. Das war einfach auch eine krasse Zeit. Ich erinnere mich nicht mehr an alles.
Ich weiß nicht mehr alle Details. Okay. Nee, aber Mowgli, Simon habe ich über den Bandpool kam das. Weil eine Person, die dem Bandpool als Jurymitglied saß, hat das uns ans Herz gelegt. Trefft euch mal mit Musik.
Krass.
Aber Simon hatte nichts mit der Pop Academy zu tun, insofern. Genau, und dann bin ich dann quasi nach Berlin gezogen und dann war es eh so, okay, ja. Ich werde jetzt nicht weitermachen.
Dann will man nicht mehr zurück. Von Karlsruhe nach Mannheim ist ja auch sprachmelodisch ähnlich. Karlsruhe und Mannheim ist ähnlich. Aber dann, wenn man da erstmal raus aus der Ecke, will man nicht mehr zurück. Oder?
Nee, sorry. I miss neither.
Neither.
No.
Ja. Nor or neither.
Wir haben auch bei Alex Meyer, als die hier zu Besuch waren, haben wir uns auch ein bisschen lustig gemacht über das Mannheimerische. Ich bin da mal von der Polizei aufgegriffen worden, möchte ich fast sagen. Und die haben mich mit diesem Dialekt die ganze Zeit angequatscht.
Aha.
Und ich konnte es nicht ernst nehmen. Das war ein bisschen komisch.
Aber du hast auch so geredet, ja?
Nein, ich war halt die ganze Zeit so, was das meinen die das ernst? Mannheim. Was wollen die denn von mir?
Ich bin ja tatsächlich geboren in Mannheim eigentlich.
Ah, okay.
Okay.
Ja, nicht aufgewachsen und ich kann auch den Akzent nicht so, Dialekt nicht so. Aber ja.
Ja.
Ist auf jeden Fall lustig, das stimmt.
Nova ist ein bisschen wie der Basser in diesem Bassistenwitz, der zum Basslehrer geht und nur so eine halbe Stunde, der hat nur 10 Minuten Zeit, der Basslehrer, und bringt ihm nur eine Seite bei und sagt hier, bum, 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 das ist die E-Seite, komm nächste Woche wieder, ich habe keine Zeit. Und dann treffen sie sich wieder auf der Straße und dann fragt der Basslehrer, ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich warte darauf, dass du deine zweite Stunde nimmst. Dann sagt der Bassschüler, Gigs, Gigs, Gigs. So ist ein bisschen bei dir gewesen mit der Pop-Akademie.
Ach so, ja.
Finde ich, ne? War halt ein Jahr da und danach ging es halt so steil bergauf. Was will ich da nochmal zurück zur Schule?
Es ist jetzt nicht so, dass du eine Loner-Woman bist, die gerne für sich alleine arbeitet, sondern du hast mal erzählt, dass du gerne mit anderen Menschen zusammen im Studio bist und produzierst. Das ist eigentlich so ein bisschen dein neues Steckenpferd oder deine Lieblingsbeschäftigung, oder?
Ja, voll. Also gerade mit anderen Artists auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde auch super gerne viel mehr mit anderen ProduzentInnen zusammenarbeiten. Das ist noch nicht so oft vorgekommen in der letzten Zeit, aber mit Artists ganz, ganz viel.
Okay.
Das liebe ich, ja. Ja.
Und jetzt, also man sagt ja, man muss als MusikerIn seine eigene Sprache finden. Ja, musikalisch als auch lyrisch, damit man sich unterscheidet natürlich von all den anderen und damit man auch weiß, wie mache ich dann bei der nächsten Platte weiter. Wenn du da deine eigene Sprache und deinen eigenen Sound gefunden hast, ist das relativ easy. Du kannst dann auch sagen, ich will es brechen, was ich bis jetzt gefunden habe, aber du hast halt was gefunden. Wie schwierig ist es denn, die Sprache mit anderen KünstlerInnen zu entwickeln im Studio dann? Also weil das ist ja, du musst ja deine Sprache eigentlich dann vergessen. Du musst ja eine neue Sprache lernen. Oder?
Ich weiß nicht, ich habe also bei meiner Idee so auch bei dem für Nova, es ist nicht so meine Sprache, es ist einfach ist eher so, dass ich quasi versuche, was auszudrücken und überhaupt in Worte zu fassen, was eigentlich keine Sprache hat. Und ich glaube, das ist meine Sprache und deswegen ist es eigentlich keine Sprache. Und deswegen fällt mir das auch überhaupt nicht schwer, mit anderen Künstlern das zu kombinieren, weil das auch das Magische ist, finde ich, am Musik machen, um Songs machen, dass man versucht, etwas auszudrücken, was nicht ausdrückbar ist eigentlich. Und ich glaube, das ist so das, wo wir immer auf einen Nenner kommen mit allen, mit denen ich arbeite. Und wenn es Leute, es gibt auch Leute, die wollen das gar nicht. Und mit da klappt eine Zusammenarbeit dann manchmal nicht so gut einfach, weil ich da nicht die passende Person bin für die, okay, der, die Künstlerin. Aber genau, eigentlich ist das so der Common Nenner, dass man das ausdrückt so. Also klar, es ist manchmal schwer, aber ich glaube, ich liebe das auch, weil ich eigentlich immer hinkommen muss und ich muss immer alles resetten. Ich muss immer sagen, okay, was gibt es denn heute, was hier im Raum steht, was wir irgendwie so in Worte fassen wollen? Und ich finde, das ist so das Spannendste überhaupt. Mhm. Ich liebe das.
Cool.
Ich liebe das, ja.
Hat auch mit Psychologie zu tun, ne, der Job auf jeden Fall.
Voll. Also ja, manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen, also beide Seiten, so habe ich das Gefühl, es ist wie so eine Therapiesitzung. Manchmal von der einen Seite, manchmal von der anderen Seite ist es so.
Ja.
Also es ist mega gut. Es ist total voll die Reise immer.
Ja. Aber dieser Reset-Button, ja, kannst du dich noch erinnern, wann du den gefunden hast? Deinen eigenen Reset-Button?
Für so Zusammenarbeiten.
Ja, einfach
du?
Da wieder alles auf Null machen und so. Das muss man ja lernen. Das ist ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe das schon immer mir bewahrt.
Okay.
Also ich habe schon als Kind oder als Jugendliche, eigentlich als Jugendliche, da erinnere ich mich jetzt mehr dran, hatte ich schon immer das, dass ich einfach so eine große Neugierde hatte bei ganz vielen Sachen, dass ich diesen Reset-Button schon relativ früh hatte. Also wenn ich angefangen habe, dann war der eigentlich schon immer da, weil ich was Neues machen wollte, weil ich einfach so wissbegierig war, dass ich dann gar nicht quasi resetten musste.
Okay.
Was natürlich was anderes ist und was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man schon etwas hat, was man angefangen hat und dann resetten muss. That's very difficult and something different. Aber so dieses Neustarten, ich finde das Spannendste der Welt. Auch wenn man so Leute trifft, denke ich mir so, dass ich überhaupt dich jetzt kennenlernen darf, du bist so ganz anders als ich. Also immer ist man anders. Man versteht sich eigentlich auch nicht. Und das ist auch wieder so das. Also das ist, ich find's super spannend. Deswegen hatte ich das Reset, das hatte ich nie, weil ich bin immer so, so einfach so zu gucken, was da ist, so neugierig.
Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um sich mit deiner Kunst auch mal im Audioformat auseinanderzusetzen. Sprich, um den Song Running Round hier einzufügen, deine aktuellste Single. Auch da kommt durch, was du gerade erzählt hast, dass du einen Reset-Button hast, weil das klingt wieder anders als das, was vorher rausgekommen ist, finde ich. Was mir sehr gefällt, ist auch diese Orientierungslosigkeit, die mich als Hörer in den ersten Sekunden dieses Stückes überfiel, weil ja die Geräusche und die Taktgebung ist nicht ganz klar, in welche Richtung geht das jetzt hier. Und es gibt auch so einen Stolperer im Refrain, wo die Bassdrum und die Snare-Drum mal kurz so sich wie so ein Herzschlag, der verspätet einsetzt, wie so eine Systole, kommt es so ein bisschen zu spät. Das finde ich wunderschön. Und dieses Stück würde ich jetzt hier vielleicht einfügen und dann können wir danach noch mal ein bisschen drüber sprechen, auch wie das produziert worden ist. Wie viel Reset-Button, wie oft wurde der gedrückt während der Produktion zu Running Round? Und inwiefern hat das auch was damit zu tun, sich seinen eigenen Problemen zu stellen und vor denen eben nicht wegzulaufen?
Yeah.
Nova mit Running Round im Goldstückli-Podcast.
Goldstückli, der Podcast.
Wahnsinnig guter Track, Nova.
So gut.
Vielen Dank auch dafür. Und meine Lieblingsstelle ist wirklich dieser, habe ich auch ein bisschen an The Streets gedacht, weil Mike Skinner das auch gerne mal gemacht hat, ist dieses, wenn der Beat so das finde ich super gut.
Ja,
so dieser Stolperer ist mit das Schönste in diesem Stückchen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist auch die Thematik, die du bespielst. Da geht es nämlich wieder mal nicht um die Person, in die man verliebt ist, um die man die ganze Zeit rumrennen möchte, sondern es geht dir in dem Lied, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen darum, dass du eben nicht der Typ dafür bist oder die Typin, vor Sachen wegzulaufen oder um die Sachen herumzulaufen, sondern wenn es ein Problem gibt oder Sachen zu besprechen gibt, dann stellst du dich denen gerne und versuchst, dein Gegenüber zu konfrontieren mit deinen Gedanken.
Ja, voll. Tatsächlich, wegen dem Beat, das habe ich zusammen gemacht mit zwei Freunden von mir, mit Jojo Lange-Kabitz, ein ganz, ganz toller Drummer und auch Produzent, und mit Sebastian Martin noch Warnung.
Mhm.
Genau, Sebastian hat mir so Mix und so gemacht, aber auch mit dem Beat, also das, deswegen klingt es auch ein bisschen anders so, weil er ist Drummer.
Mhm.
He knows what he's doing. He knows very well
what
he's
doing. Aber du weißt auch, was du tust.
Voll, 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 auf jeden Fall, aber das wollte ich nur kurz sagen, dass das so geht auf jeden Fall auch.
Aber es klingt schon sehr nach Nova. Also diese Sprache, Vince, die du vorm Song angesprochen hast, die höre ich da schon durch. Ja. Also ich finde, man hört dein Trademark. Also ich finde, es gibt einen Nova-Sound. Also ich höre den Nova-Sound raus und ich finde den super. Ich feiere den wirklich immer noch.
Voll. Nee, das, ich glaube, das ist auch viel mit meinen Vocals, wenn ich, also wie ich die integriere mit Produktion und so. Aber ich kann es tatsächlich, ich bin mal ganz schlecht mit sowas so pinpointen, was das ist.
Okay.
Aber genau, vom Inhalt her ist es das auf jeden Fall. Ich kann immer noch nicht ganz sagen, was der Song sagt, aber es ist auf jeden Fall, für mich fasst es so einen Moment von sich ein bisschen verloren fühlen, aber wissen, dass man nicht wegrennen kann oder dass man nicht wegrennen will, wie du gesagt hast. Mhm. Genau das.
Passiert dir das öfter, dass du einen Song fertig schreibst und der dir dann erst sagt, um was es geht?
Ja, habe auch schon Sachen vorhergesagt, die dann so passiert sind.
Wirklich?
Oh.
Also naja, in Beziehungen einfach ist jetzt nicht so.
A plane is gonna crash on Amsterdam.
Das ist die song-fulfilling prophecy.
Nicht schlecht.
Nee, also so krass jetzt nicht. Das wäre irgendwie gruselig. Aber nee, auch cool, aber nee. Nee, eher so in so Beziehungen wie so. Ja, das hatte ich schon mal, dass ich irgendwie so Songs hatte, die ich geschrieben habe und nicht verstanden habe oder auch über Leute. Ich habe mal einen Song über eine Person geschrieben, die kannte ich gar nicht so gut. Und dann habe ich die Person besser verstanden, als ich einfach mal so, ohne drüber nachzudenken, geschrieben habe.
Ja, gut.
Also nice. So Sachen, die es nicht vorhersehen.
Ja,
also tapping into the unconsciousness.
Ja.
Running Round ist vor ein paar Wochen erschienen, glaube ich vor 2, 3.
Ja.
Hat auch gut die Runde gemacht in Playlisten und so auf allen Streaming-Plattformen.
Ja, das war ganz cool, ja.
Erschien auf einem Sampler von Solomon.
Ja.
Ne? Wie hast du denn Solomon kennengelernt?
Solomon kenne ich über mein altes Management, über Can.
Can.
Azizoglu. Can Azizoglu, genau. Ja. Und Can managt Solomon und hat auch mich gemanagt.
Aha.
Und dann.
Alles klar. Nicht mehr jetzt.
Nee, jetzt seit diesem Jahr nicht mehr, genau.
Okay.
Ja.
Super Typ, der Can.
Voll.
Liebe Grüße.
Voll, voll, voll. Hast du Glück, dass die sich im Guten getrennt haben, sonst wäre das Interview jetzt vorbei. Ja, super Typ. Von wegen super Typ. Er hat mich über den Tisch gezogen. Das Schwein.
Oh mein Gott, das wäre ein sehr awkward Moment. Ja. Nee, aber wirklich.
Nee, Can doch nicht.
Bester Mensch, wirklich. Ich bin so froh. Also auch in dieser Branche rennen wirklich auch wirklich viel komische Leute rum und ich bin.
Ja, findest super, du?
Super, ja.
Ja, also auf jeden Fall, ja, leider. Okay.
Ja.
Schon. So ein bisschen vorsichtig sein. Gerade als junge Person so muss man schon vorsichtig
sein. Hast du auch schon viel von dem erlebt, von diesen Klischees erlebt, die man sich erzählt? Ist das dir auch schon passiert, dass Leute dir einfach Quatsch erzählen? Merkst du den Quatsch?
Ja.
Okay.
Also ich habe nicht so viel Shit erlebt, weil ich auch davor, ich hatte immer ganz, also meine Managements waren immer super, fand ich. Und haben mich immer sehr, sehr geschützt, einfach auch vor vielen so Laberei oder halt schlimmere Sachen noch, was weiß ich. Aber ich habe schon, also als Produzentin, keine Ahnung, so dumme Kommentare, sexistische Kommentare, hier und da, das habe ich schon alles mitbekommen. So. Und ich kenne es eher von der Seite, wenn KünstlerInnen zu mir kommen, was die für Sachen mir erzählen. Also mit Verträgen und so ein Shit. Also das ist schon krass, man muss. Ich glaube, heute ist es ein bisschen besser geworden jetzt, aber also das ist schon krass. Man muss schon einfach ein bisschen gucken, dass man Leute um sich hat, die einem echt was Gutes wollen. Natürlich auch finanziell irgendwie davon leben können, verstehe ich alles, aber dass der Mensch schon irgendwie noch im Vordergrund steht und das Wellbeing, also da habe ich schon krasse Sachen.
Aber du hast dir ja da so eine Art Schutzschild aufgebaut, weil du eben deinen ganzen Schissel selber machst. Also ich meine, das ist ja wirklich ein wesentlicher Vorteil des ProduzentInnen-Seins. da haben wir es wieder. Das ist doch ein wesentlicher Vorteil.
Müsst ihr schnell erklären, was ist To DIY for?
Das Label, wo die Compilation rauskommt.
Ja, extrem gutes Wortspiel. Sehr gut. Ja. Nee, aber das ist ja wirklich was einen schützt gegen manche Gefahren aus der Record Industry.
Ja.
Also, dass man einfach weiß, wie man es haben will und dass man es auch selber machen kann. Dass man sich eben nicht in die Fänge eines Produzenten oder auch einer anderen Produzentin begeben muss und dann darauf hoffen, dass der die Vision versteht und umsetzt oder vielleicht auch darauf hoffen, dass der nicht auf die Plattenfirma hört, die sagt, da muss noch ein Liebeslied drauf, ja, wenn wir schon beim Thema sind. So, wenn man das alles selber machen kann, hat man sich ja schon relativ gut geschützt gegen diese Gefahren.
Voll, total. Und das ist auch das, wo ich immer gerne sagen oder so ein bisschen entglamorisieren will.
Ja, tolles
dieses
Wort.
Ich bin, oh, she's a DIY artist, that's so great. That's not great. That's just a, das ist einfach nur ein, wie sagt man, eine Konsequenz daraus, dass ich mich ziemlich oft nicht sicher gefühlt habe. Also das finde ich, muss man auch immer wieder sagen. So, es ist total toll, Sachen selber machen zu können. Aber es muss auch einfach so sein, dass mehr so ein Sicherheitsgefühl für Menschen in der Musikkreativbranche ist. Ja. Also das muss ich auch immer wieder sagen.
Aber du machst es, also weil ich finde den Punkt Beides. Ganz interessant, weil du machst es ja auch, weil du sagst, Regeln interessieren mich jetzt nicht so. Ich will jetzt nicht mich irgendwelchen genau. Regeln unterwerfen, die quasi von der Musikindustrie oder von irgendeinem Produzentenkollektiv quasi erfunden worden sind.
Ja.
Das heißt, du hast dich da so ein bisschen freigeschwommen. Und diese Entwicklung ist ja total wichtig für dich als Künstlerin und befähigt dich, wie gesagt, dazu, komplett frei zu agieren und dich eben nicht abhängig zu machen von Plattenfirmen. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Auf was wollte ich hinaus, Uli? Du kennst mich doch schon länger.
Ja, wahrscheinlich irgendwas gegen Kapitalismus, gegen die böse Musikindustrie. Ja. Something like that. Ja,
wahrscheinlich. I like.
Nee, aber ich finde das ist wirklich eine tolle Sache. Und dieses, genau, dass dadurch, dass du Regeln missachtest, hast du ja eben auch die Möglichkeit, immer wieder einen neuen Sound auszuprobieren. Weil wenn du nämlich bei der großen Plattenfirma bist mit dem Producer, dann sagen die dir, nein, die erste Platte war erfolgreich, wir machen das jetzt nochmal genau so. Und das ist ja auch eine schreckliche, darauf willst du nämlich hinaus, das ist ja auch eine schreckliche,
schön.
Das ist ja wirklich eine schreckliche Vorstellung, dass du Künstler oder Künstlerin wirst und sagst, ich will jetzt hier mal was anderes machen als einen Bürojob und irgendwann erwischst du dich dabei, dass du 5, 6, 7 Jahre den gleichen Scheiß nochmal aufnimmst, weil die Plattenfirma sagt, ja, wenn das jetzt in eine andere Richtung geht, dann musst du eine neue Plattenfirma suchen. Mhm. Und schon bist du ja auch in diesem Ding, dass du denkst, gut.
Ja, generell, ich finde auch also ich habe jetzt gerade eine Künstlerin, ich sage jetzt obviously nicht den Namen, aber wo ich mitbekomme, wie das so abläuft zwischen Label und Künstlerin, gerade bei so großen Deals. Aha. Also das ist schon krass, wie mental belastend, das glaube ich, können manche Leute sich nicht vorstellen, wenn du eine KünstlerInnen-Persönlichkeit hast und dann hast du ein Label, das dir reinredet und, was heißt reinredet, ist ja auch gut. Manche wollen das ja auch, aber ich glaube, wenn du ein Label hast, was immer wieder sagt, nein, nochmal, nein, nochmal, nein, nochmal und nochmal. Das ist so belastend. Also und auch immer wieder zu sagen, quasi, nee, das muss mehr so oder so. Oder ja, aber TikTok. Aber TikTok.
Ach,
und dann, also das ist wirklich, das ist echt belastend. Deswegen ist es total wichtig, da so eine Freiheit zu finden, wie du sagst.
Ich kenne da auch Leute, die wirklich seit 2007 oder so bei der Firma mit dem großen U unter Vertrag sind und seitdem 2 Singles veröffentlicht haben, weil zwischendurch, das ist dann nicht geil genug. Ja. Und die sind dann auch in Studios zwischendurch, aber dann verbringst du da auch irgendwie monatelang deine Zeit und dann, was aufgenommen wird, ist dann halt nicht geil genug.
Aber ist es für dich auch wichtig, als Produzentin im Studio quasi ein Safe Space zu generieren und eine Atmosphäre zu kreieren, wo du absichtlich auch willst, dass die Künstlerinnen, die mit dir zusammenarbeiten, sich wohlfühlen und wissen, hier passiert jetzt das Beste, was ich kann.
Ja, das ist das
Ding,
was ich machen will, ja. Dass die Leute sich sicher und wohlfühlen und sagen können, was sie sagen wollen.
Es ist auch, ich mag das wirklich sehr. Ich folge dir auch auf Instagram und gucke mir all deine Stories an. Und ich finde das so gut. Also ich muss da wirklich immer lachen. Letztes Mal hatte ich vor Freude Tränen in den Augen, weil du mit deiner Künstlerin Mulai ein Lied kreiert hast und das in deiner Story abgefeiert hast, wie ihr mit deinem Pfeilbogen und den Geräuschen, die ein Pfeilbogen so generiert, ein Beat gemacht habt und plötzlich war da ein Song draus geworden und man sieht euch, wie ihr euch freut und dann so guckt man das so ins Handy rein und muss so fast weinen vor Freude. Also ich fand's großartig.
Voll, das hat so Spaß gemacht. Mulai ist ihr Name. Unfassbare Künstlerin.
Und der Song, kommt der mal raus, der Song?
Nee, also...
Der kommt nicht raus.
Nee.
Da hat die große Plattenfirma gesagt, ist nicht geil genug. Könnt ihr mit Pfeil und Bogen rummachen, wie ihr wollt. Wir wollen eine 808 und die 909 Snare Drum.
Robin Hood my ass.
Ja, nicht im Vertrag drin. Nee. Wir haben, also ich habe das wie so ein Format oder wie so eine... Ich habe das vorher auch alleine gemacht, dass ich immer eine Sache habe und dann nur mit Vocals und einer Sache quasi so ein Beat mache. Und das, dafür habe ich jetzt halt, habe ich mit Fanny das zusammen, mit Mulai zusammen gemacht. Also das kommt nicht raus, das ist einfach nur für so Social Media.
Aber auch geil, weil wir wissen alle, die Einschränkung auf, also auf ganz wenig Werkzeug kann manchmal eine kreative Befreiung bedeuten.
Ja, bestes.
Also nicht das Studio, wo alles hängt und du aus 17 Gitarren auswählen kannst, sondern im besten Fall ein Studio, wo einfach nur ein Pfeil und ein Bogen drin steht und ein Mikrofon.
Ja, toll.
Naja, weil da musst du dich da musst du dich anstrengen und dann ist aber auch klar, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, also ist der Startpunkt für die, also der erste Schritt ist schon mal klar.
Ja.
Ne? Und das, ich finde, das ist immer manchmal sehr befreiend.
Auf jeden Fall. Da bin ich auch großer Fan von Einschränken.
Ja. Bei Skrillex im Studio steht, glaube ich, viel Zeugs rum. Also Synthesizer, viele.
Ja, ich glaube nicht mehr.
Nicht mehr?
Ich glaube, da hat sich so ein bisschen reduziert.
So ein Laptop-Typ jetzt, so ein Laptop-Producer.
Also, was ich weiß von Skrillex, ich habe mit einem Produzenten mal gearbeitet, der mit Skrillex zusammengearbeitet hat. Und Skrillex macht auch ganz, ganz viel Sampling. Ganz, ganz viel Sampling.
Ah, wirklich?
Die haben das hat mir damals Valentin erzählt, die haben ganz viel so seine Pfanne in der Küche zum Beispiel gesampelt und haben daraus so Synthes gebaut. Ich kann es nicht sagen, because I'm not, I have no idea, aber das war eine Anekdote, die ich kenne.
Mhm. Ja, okay.
Also es ist auch... Der ist schon auch.
Das ist ja auch, aber ich meine, in Zeiten von, du hast ja mit Ableton angefangen, Logic hat auch wahnsinnig viele Samples. Aber im Prinzip, wenn man sich die Grundversion dieser Programme besorgt oder vielleicht auch die Extended Versions, die Sounds sind ja für alle da. Also die Sounds hat einfach jeder, der das Programm hat, hat diese Sounds. Und dann ist natürlich schlau zu sagen, nee, dann nehme ich mal lieber den Bogen.
Ja.
Vom Robin Hood und versuche, weil das hat noch keiner. Das ist mein Sound dann. Ja, ja, das ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Womit wir beim nächsten Künstler sind, der Skrillex heißt.
Ja, den hatte ich ja deswegen so eingeworfen.
Finde ich super, hast du sehr gut gemacht, Vincent.
Ja.
Ich muss bei Skrillex ein bisschen ausholen, weil der hat eigentlich angefangen in den Nullerjahren in einer Post-Hardcore-Band. From First to Last, TC, da war er Sänger. Ist da aber dann 2007 ausgestiegen, weil er seine Solo-Karriere voranbringen wollte und ist dann beim Konzert von Daft Punk auf dem Coachella 2007 so bekehrt worden, dass er gesagt hat, ich will Dance-Künstler werden.
Warte mal, so kurz ist er Skrillex?
Ja, Skrillex denkt man auch immer, der ist schon in den 80ern so unterwegs.
Ja, nein, aber es sind 15 Jahre.
Ja.
Also 15 Jahre, ne?
Oh God,
2023 haben wir.
Ja.
Fuck.
Sorry, Entschuldigung.
No, it's okay.
Die Story endet eigentlich damit, dass ich sagen will, ich bin alt.
Okay.
Weil die erste EP erschien dann 2009 noch auf MySpace. Die hat er da angeboten als Free
das
Download.
War MySpace?
Kennst du MySpace noch?
Ja, klar. Also ich hab's nicht selber gehabt, aber ich kenn's noch, ja.
Du hattest kein Profil?
Nee.
Okay, MySpace war so das große Ding in den Nullerjahren. Und da hat er quasi seine Platte zum Free-Download angeboten. Und da habe ich realisiert, ich bin alt, weil ich habe diese Musik nicht mehr gecheckt. Das war mir viel zu nervös. Das war mir viel zu anstrengend.
Du warst, als MySpace on war, warst du schon alt?
Weil Skrillex für mich einfach zu krass war. Diese Musik war für mich zu krass. Und mit der Musik hat er ja 8 Grammys gewonnen. Das ist der erfolgreichste Dance-Künstler der Welt.
Mhm.
So, ne, das vergisst man auch ganz oft. Und ich find's aber toll, weil er hat jetzt nach 9 Jahren hat er endlich wieder eine Platte rausgebracht, beziehungsweise 2 Platten rausgebracht.
Mhm.
Am 17. Februar hat er die erste gedroppt und am 18. am nächsten Tag gleich noch die zweite.
Ja.
Unfassbarer Output und ganz viele Features, ganz viele neue Ideen. Und das ist das Coole. Ich finde, er ist älter geworden und reifer und hat so ein bisschen runtergefahren. Die BPNs sind ein bisschen runtergefahren und die Nervosität ist nicht mehr da.
Mhm.
Also gerade den Song, den wir jetzt anhören werden, zusammen mit Missy Elliott und Mr. Wazoo, ratatatat, finde ich großartig und ich möchte eigentlich hier in die Disco, wenn ich den Song höre.
Ja. Wollen wir den einfach mal abspielen und dann nochmal kurz drüber reden? Ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, gute Idee.
Skrillex featuring Missy Elliott und Mr. Wazoo, der hier aber gar nicht tätig wurde, sondern nur gesampelt wurde. Wir hören ratatat.
Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
Missy Elliott's Stimme zu hören, ist einfach für mich, ist Missy Elliott wirklich die Königin. Die Königin der Herzen, die Königin des Raps, die Königin des Hip-Hop.
Super Duper Fly.
Ja, 97 ist Super Duper Fly erschienen. Ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Ein All-Time-Classic.
Ja.
Es gibt kein Lied auf dieser Platte, was irgendwie schlecht gealtert ist oder so. Das klingt alles so fresh und von Timbaland damals produziert. So clean und trotzdem so fresh und so clean. Und trotzdem so neu und angenehm und da sind auch tolle Features drauf auf der Platte. Da Brad, Alaya ist drauf auf der Platte, Busta Rhymes macht das Intro und das Outro. Also wer diese Platte nicht kennt aus dem Jahr 97, Super Duper Fly von Missy Elliott.
Richtig gut.
Unbedingt nochmal draufhören. Den letzten großen Auftritt hatte sie bei Lizzo, da ist sie im Stückchen Tempo gefeatured worden, da habe ich mich auch schon so gefreut, weil ich ja auch riesen Lizzo-Fan war und man sich ja auch, glaube ich, schon immer dachte, Lizzo.
Ich liebe aus Konzert.
Lizzo.
Ich liebe Lizzo. Lizzo ist wirklich, oh mein Gott.
Vorbild.
Ich werde auf jeden Fall.
Ich habe irgendwo gelesen, Vorbild, richtig.
Ja,
von dir.
Auf jeden Fall.
Ja?
Also, was heißt, also, she's just an inspiration, she's everything.
Ja.
Also, sie spielt auch Kaffee und so, ist einfach Bässe.
Ja. Ich war im Festsaal.
Stimmt, Flöte ist ja auch noch so ein Ding bei dir, ne?
Querflöte, ja, genau, ja. Genau. Ja,
ich war im Festsaal, das war Wahnsinn.
Ja?
Columbia-Halle war ich dann auch, das war auch der Wahnsinn, weil sie hat ja keine Band. Sie hat einfach vier Tänzerinnen und feiert da vorne auf der Bühne ein, aber es ist großartig.
Ich glaube, was dich auch beeinflusst oder beeindruckt oder inspiriert, ist natürlich eben auch die Ansprechhaltung Lizzo ihrer Fanschar gegenüber. Mhm. Die ist ja auch sehr inklusiv unterwegs und möchte niemanden ausgrenzen und achtet auch immer darauf, dass sich vielleicht auch Randgruppen in ihrem Publikum wohlfühlen oder sogenannte Randgruppen. Und sie hat ja, glaube ich, für der letzten Platte auch so eine Textzeile geändert.
Genau, hat sie geändert.
Weil irgendwie das Spasm oder irgendwie sowas Ähnliches drin vorkam. Und da hat die Hörerschaft sich darauf aufmerksam gemacht, dass man so Spastiken jetzt irgendwie als lustiges Wort nicht mehr benutzt. Und dann hat sie den Text geändert.
Ja.
Also das finde ich schon echt stark.
Ja, voll. Aber konsequent. Also muss sie auch so machen. Ja. Also finde ich völlig gut und richtig.
Wo und wann ist das Konzert?
Nächste Woche am Dienstag in Mercedes-Benz Arena. Big. Aber ich meine, Lizzo ist auch riesengroß. So.
Um das eben gehörte Stück nochmal abzuschließen, Mr. Wiseau wird hier gesagt, wie gesagt, nur gesampelt. Und Missy Elliott selbst wird auch quasi nochmal, ist hier quasi doppelt tätig, denn ihr 2008er Stückchen Work It ist quasi im Zentrum dieses Skrillex-Liedes auch zu hören. Dieses gluck, 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 gluck. Wo ich kurz dachte, das ist der Drop It Like It's Hot Beat von Snoop. Aber es ist in der Tat ein Missy Elliott Beat, der hier wieder aufgewärmt wird
ich
von
liebe
Skrillex.
Den Song.
Ja,
sehr wahnsinnig gut. Drop It Like It's Hot ist auch sehr gut.
Ja, ist auch nicht.
Der ist auch gut.
Aber Ratata ist viel besser.
Ja.
Ja. Wir feiern Skrillex, finde ich super.
Ja, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ich bin gespannt also auf den Rest. Ich habe mich jetzt noch nicht so durchgehört durch den Rest der Platte. Aber ich finde das, was du vorhin sagtest, hier auch angenehm, dass er sich auch mal die alte, dicke 808 Bassdrum rausgeholt hat und nicht die kurze Techno-Bassdrum nur verwendet, sondern das auch mal boom, wo macht.
Ja, ja.
Da stehe ich ja drauf.
Ja, und einfach Tempi durchgehen lassen. So, ja. Ne? Er hat irgendwie in seinem frühen Werk einfach immer so ganz krasse Tempi-Wechsel gemacht und einfach diese Dropdowns und so. Und das ist für mein Herz war das einfach zu viel. Also ist immer noch zu viel.
Ja, das verstehe ich.
Du hast uns vorhin in einem Nebensatz eigentlich nur mitgeteilt, dass du die Phase einer mentalen Krise überwunden hast, in der du zur Therapie gegangen bist und dass du das durchaus auch empfehlen kannst, dass es ein Schritt ist, der dir weitergeholfen hat. Und das passt auch ganz gut zur nun folgenden Künstlerin Anna B. Savage, die nämlich zwischen ihrer ersten Platte und der jetzigen Platte auch eine Therapie angefangen hat und die auch sagt, es war nicht nur für sie als Mensch sehr hilfreich, sondern auch für sie als Künstlerin. Also sie hat plötzlich Themenfelder aufgemacht bekommen, von denen sie vorher nichts ahnte und hat auch viel offener über sich selbst schreiben können.
Ja.
Hast du einen ähnlichen Effekt gespürt, als du dich in die Therapie gegeben hast?
Ja, ich bin gerade auch ich bin jetzt in meiner zweiten Therapie. Also die erste war, würde ich sagen, also die war lebensverändernd, sie war auch honestly lebensrettend maybe at some points. Also es war notwendig und die jetzige ist eher so, dass es öffnet.
Mhm.
Die erste war auf jeden Fall sehr viel notwendig, also so zeitlich einfach notwendig.
Okay.
Aber die jetzige ist auf jeden Fall so, dass ganz viele Themen sind, die so aufgemacht werden. Das habe ich auch bei dem Song witzigerweise gedacht, als ich das gehört habe und ich habe dann direkt in den Text reingeschaut und fand es total spannend, wie sie das beschrieben hat und wie sie so eine Narrative oder so einen Kreislauf in einer Beziehung so quasi dargestellt hat. Das fand ich super spannend.
Mhm.
Ja, das habe ich direkt auch gedacht, so that's like deep.
Ja, voll.
Ist auch ein wichtiges Thema von ihrer Platte In Flux, die ist just erschienen letzte Woche.
Ja.
Sie sagt auch, sie musste aus einer Beziehung ausbrechen, weil die für sie zutiefst toxisch war und sie da einfach
hört man
nicht,
in dem Song, voll. Und,
aber es ist fast jeder zweite Song geht um dieses Thema. Wir hatten hier im Goldstückli auch schon einen Song vorgestellt vor ein paar Monaten, als der rauskam.
The Ghost,
das war ist der erste Song von der Platte, auch richtig gut. Und sie sagt auch selber, ihre Platte oder diese neue Platte hat ihr geholfen, ernsthaft zu sein mit sich selber und sich auch anzustrengen, also sich wirklich einfach fucking Mühe zu geben, das Beste zu werden, was man werden kann von sich selber. Und also schön, also es ist wirklich schön ausgedrückt. Kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, aber ich finde, Anna B. Savage hat das sehr, sehr gut gemacht auf ihrer Platte. Zusammen mit Mike Lindsay übrigens, der hat das mitproduziert von Tang. Auch toll.
Von Tang, das ist eine Band oder was?
Ja, Tang hieß seine frühere Band und dann hat er zusammen mit Laura Marling Lump gemacht.
Mhm.
Das ist auch sehr toll.
Ja, stimmt, ja.
Sehr toll.
Stimmt, das war ja der mit Laura Marling dann musiziert hat.
Ich finde auch dieses Freie, was sie sagt, mit dem so dieses Vorankommen und Weiterkommen, ist so dieses You showed me, am Ende die letzte Zeile ist You showed me your forest, I showed you my mountains.
Mhm.
the perfect line to describe it. Ich habe es gelesen und war so, uff.
Ja.
Okay, I feel you.
Ja. Danke für dieses Zitat.
Ja, weil es einfach, weil es die Wahrnehmung, die unterschiedliche Wahrnehmung von unter Umständen einer Sache total deutlich macht, ne?
Genau, und auch, es hat ganz viele Ebenen. Mhm. Einmal so, wir haben unterschiedliche Welten, but I see yours and I see mine. Mhm. And I'm choosing to still live in my mountains and not in your forest.
Mhm.
And also mountains, like you see where you're going. Ich finde auch mit so Trauma und mit so generell so durch Sachen durcharbeiten, das ist immer so wie so ein Weg, den du läufst. Und manchmal hast du Berge und du siehst so, ah, da kann ich hin, da kann ich hin. Und manchmal läufst du durch den Wald und bist, ich weiß nicht wohin.
Wie lange ist es hier noch dunkel?
Und dann kommst du wieder hoch. Und das ist einfach, it's a journey.
Okay.
Also ich habe das gelesen und war so,
Ja, es heißt Pavlov's Dog, das Stückchen von Anna B. Savage. Und da sind natürlich die Leute, die sich mit dem Pavlovschen Reflex auskennen, sind schon mitten im Thema. Es geht natürlich um den Pavlovschen Hund, der vom, wie sagt man?
Pavlov?
Nee, der vom Wissenschaftler Pavlov konditioniert wurde. Es geht um das Phänomen, dass ein Hund, der einen Napf mit vollem Essen sieht, anfängt zu spucken und zu sabbern, weil ihm das Wasser im Mund zusammenläuft. Wenn du dem Hund aber immer 5 Minuten vorm Fressen eine Glocke läutest, dann wird der Hund irgendwann das Glockenläuten mit dem Essen verbinden und schon beim Glockenläuten anfangen zu sabbern. Also diese Konditionierung, die wird hier ein bisschen beschrieben. Und es kommt ja auch im Refrain vor, wo sie immer singt so, I'm here, I'm waiting, I'm salivating. Ja, also ich warte hier auf dich und sabbere schon. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Aspekt dieses Stückes, den man natürlich nicht unterschlagen darf. Was ich auch schön finde, und das hat Anna B. Savage auch selbst zum Song gesagt, ist, dass sie das Gefühl hat, dass so positive sexuelle Erfahrungen von Frauen sehr selten besungen werden. Es ist natürlich auch eine größere Dringlichkeit vielleicht vorhanden, um sexuelle Gewalt gegenüber Frauen zu vertonen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Phänomen immer noch existiert und dass man dann dagegen arbeiten und kämpfen muss. Aber die Anna B. Savage hat halt hier sich quasi auch ein bisschen gezwungen dazu, eine positive sexuelle Erfahrung zu vertonen und in diese Geschichte einfließen zu lassen. Ich bin ein Riesenfan dieses Stückes, das mich natürlich zunächst mal nicht über den Text gekriegt hat. Der ist ja bei mir, ich bin kein Native Tongue Englischsprecher, bei mir dauert es immer ein bisschen, bis ich den Text verstehe oder ich muss auch manchmal nachlesen, um was es da geht. Aber die Musik hat mich total gekriegt, weil es eine komische, krumme Zählzeit ist. Irgendwie so 5/4 am Anfang und dann glaube ich 6/8, wenn ich es richtig gecheckt habe. Da können jetzt die Drummer und DrummerInnen da draußen vielleicht auch nochmal drauf hören. Aber mich kriegt sowas ja dann auch manchmal, dass du irgendwie denkst, irgendwas groovt hier anders. Und dann, wenn man ein bisschen in der Musik drin ist, fängt man dann auch so an mitzuzählen. Dann denkt man, ja, wie krass, das ist irgendwie 5/4. Und trotzdem ist es so poppig. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass du denkst, was soll jetzt diese Jazz-Nummer hier und das ist alles so komisch. Sondern es geht ja sofort rein, dieses Stück.
Voll, und das braucht also man merkt, dass das für das Stück so passt. Und das finde ich immer so beeindruckend. Das ist nicht einfach so, ja, lass mal hier ein Pfiff.
Ja.
5/4.
5/5, ja. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. lass mal einen 5/4-Takt machen.
Ja.
Sondern das ist ja so, das braucht der Song. Ja. Wir machen das jetzt so. Und das finde ich toll. Finde ich richtig gut. Das hat man.
Anna B. Savage ist in Pavlov's Dog auf jeden Fall derart konditioniert, dass sie beim Anruf eines Menschen anfängt zu sabbern. Ja. Und zu warten und sich zu freuen im Prinzip schon auf das Zusammentreffen mit dieser Person, die aber keine Rolle mehr in ihrem Leben spielt, leider. Sie hat dann auch in der Story zum Song erzählt, dass das sexuell ganz gut funktioniert hat, aber sonst halt irgendwie nicht. Anna B. Savage mit Pavlov's Dog.
Goldstückli, der Podcast.
Neuen Song gehört, mal wieder bei uns zu Gast, Anna B. Savage gewesen, mit Pavlov's Dog, ein Auszug aus ihrer neuen Platte In Flux, die ist just erschienen auf City Slang, unserem allseits geliebten Label City Slang Records.
Was man vielleicht zur Platte noch sagen darf und kann, ist, dass diese Intimität, die in jedem der Texte vorkommt, dass die auch im Sound durchaus zu hören ist.
Ja,
also,
total.
Da ist die Distanz zum Mikrofon ist immer sehr gering und der Raum, in dem aufgenommen wird, ist auch sehr klein. Die Instrumentierung ist nicht so groß, sodass man eben wirklich das Gefühl hat, ganz nah dran zu sein an der Künstlerin. Das finde ich großartig.
Da ist der Lindsay Mike halt großer Profi drin. Ne? Das kann der sehr, sehr gut. Ja. Ich liebe Mike Lindsay. Ich finde den so toll. Ich habe den auch mal interviewen dürfen. Ein richtig toller Typ. Also
der Produzent?
Der Produzent, ja. Der Micke Häufner quasi, Anna B. Savage zu produzieren.
Ja.
Die haben das zusammen gemacht.
So,
apropos Produzentin. Ich habe mich letzten Herbst sehr gefreut. Da war ich beim Preis für Popkultur im Admiralspalast.
Captain Überleitung. Warte, das gibt
von dir gelernt. Von dir gelernt, Winter. letzten Herbst Preis für Popkultur und da gab es, oder gibt es halt verschiedene. Ja, danke. Da gibt es eine Kategorie, die heißt Lieblingsproduzentin und die hast du gewonnen. Ja. Vor Cat Frankie, vor Moses Schneider, vor Tim Tautorath und vor Max Rieger. Also ich war begeistert, weil ich habe auch für dich abgestimmt. Ich war da auch mit dabei.
Cool, danke.
Und mich hat das sehr gefreut, weil du wurdest von Malonda quasi angesagt und hast den Preis überreicht bekommen. Also riesig. Also ihre Brandrede war so geil. Sie meinte am Anfang auch so,
beste Sache des Abends. Also für mich war es die beste Sache des Abends, weil riesig.
Ja, total. Weil sie hat dann gesagt, ja, hier ist auch wieder toll, wie divers diese deutsche Popkultur
ist. So Oscars,
ist.
Das war so eine Oscars So White Rede, ne? Aber für den Popkulturpreis.
Ja, genau. Mhm. Und da sind wieder ganz viele Rocksachen mit Pop-Anleihen und Pop-Sachen mit Rockanleihen. Sehr divers.
Habe ich auch gesehen, ja.
Ja. Und dann hast du den Preis gewonnen und bist auf die Bühne gekommen und die Moderatorin hatte ich dann auch gefragt, ja, es gibt ja immer dieses Produzentin-Ding, so, ne, dass viele sagen, ja, aber wo sind die denn? Und da meintest du, die sind schon überall. Ihr müsst einfach nur richtig gucken.
Ja.
Und ich krieg jetzt schon beim Nacherzählen wieder Gänsehaut. Ich find's so ein toller Satz. Das war dein einziger Satz, den du da oben gebracht hast, wo ich dachte so, wie cool bist du denn? Unfassbar abgeklärt.
Ich habe mich nicht so cool gefühlt. Oft. Ich war so nervös. Ich war sehr nervös. Ja? Ja, es ist nicht mein, das war nicht so mein, also es, so viel, es waren so viele Leute. Dann war es so viel so, einfach Industrie, also weißt du, so Industrie auch und so viele Leute, die ich nicht kannte. Und das war schon alles sehr aufregend auf jeden Fall.
Aber warst du stolz, dass du Cat Frankie quasi hinter dir gelassen hast?
Nee, ich war einfach nur...
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Nova so, fuck Cat Frankie.
Nein,
ey,
nicht
kann
so.
Gar nichts.
Positiv. So, gemeinsame, also, gemeinsame
to
Competition.
Clarify, okay? To clarify.
Ja.
Cat Frankie ist wirklich eines der Leitfiguren, so, die meine Musik machen. Also wirklich, ich habe mit 15 angefangen, Musik zu machen. Da hat Cat Frankie gerade The Tops... Tops rausgebracht, dann Frauen verlassen mit der Loopstation, vielleicht habt ihr das kennt, die Performance.
Ja, klar.
Wirklich, ich liebe Cat Frankies, so die ersten Sachen, die haben mich wirklich, das war leidgebend für mich, deswegen war das irgendwie, hat sich das, also das war, also überhaupt schon, dass die mit im selben Satz wie mir.
Ah, ja, verstehe.
Ich war verwirrt, ich war so richtig, also... Nee, es war mich einfach.
Das war ja im letzten Herbst, ne?
Ja, genau.
Diese Verleihung des Preises.
Genau. Ja.
Du hast vorher schon mit anderen KünstlerInnen zusammengearbeitet und im Studio deren Sounds verfeinert oder auch mitentwickelt. Hat sich denn seitdem was getan? Klingelt dein Telefon öfter? Wirst du öfter angefragt?
Also wegen dem Preis.
Ja, weil ich meine, wenn man jetzt Female Producer of the Year ist oder Lieblingsproduzentin, das spricht sich ja rum.
Wahrscheinlich. Also hoffentlich positiv.
Nur! Und wenn nicht, kommen wir.
Ja.
Genau. Nee, also auf jeden Fall habe ich viel zu tun, so ist jetzt nicht. Und auch viele coole, tolle Projekte haben sich irgendwie aufgetan. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob das nur darüber kam. Ich glaube, es waren auch noch viele andere Sachen, die dafür so... die damit reingespielt haben. Zum Beispiel auch der Female Producer Prize und was ich darum mit... diesem Preis wurde etabliert, dass es ein Register gibt, das hat Sony eingeführt, mit weiblichen und nicht-binären ProduzentInnen.
Okay.
Und dieses Register oder diese Liste, da durften wir auch Namen reingeben und so, und da wurde auch meiner mit reingegeben und das wird an die A&Rs von Sony weitergegeben und auch an die Unterlabels und wie auch immer. Und das ist schon eine große, also ein großer Schritt, so, weil das ist halt nicht nur in der Bubble von den Leuten, die ich kenne, meinen KünstlerInnenkreisen, sondern das ist auch in einem sehr großen Label und das hat zum Beispiel auch viel verändert. Nicht nur für mich, sondern auch, glaube ich, für viele andere.
Das ja, und das ist, wir hatten es ja vorhin davon, dass auch du sagst, du willst als Produzentin einen Safe Space aufmachen für die Leute, die bei dir singen, musizieren und aufnehmen.
Ja.
Und gerade für Menschen aus der, die sich selbst als non-binary bezeichnen oder definieren, für die ist es wahrscheinlich eine sehr, sehr hilfreiche Liste, weil der, also es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Oldschool-Hetero-Producer, der einen Safe Space aufmachen kann für non-binary Music-People, so. Das wird funktionieren, weil der sensibel genug ist oder so, ja. Aber es ist ja dann viel wahrscheinlicher, dass das als Safe Space funktioniert, wenn du weißt, das sind Leute, die mit meiner Welt zumindest vertraut sind.
Auf jeden Fall. Und es geht auch um Repräsentation, den Space einfach aufzumachen, dass Leute scheinen können. Das ist eigentlich mein Hauptding, wo ich immer so denke, ihr seid auch echt blöd, wenn ihr Leuten den Raum zumacht. Because they're fucking talented. Also es ist nicht mal nur so, wir müssen irgendwie die fördern, weil, ne? Sondern just open up the space to people that are incredibly talented.
Ja. Und Sichtbarkeit, ne? Ja.
Genau, und zeigen, was die, wie talentiert die sind.
Findest du, dass es sich ändert? Findest du, dass es besser geworden ist über die letzten 2-3 Jahre? Oder vielleicht eher die Frage, was muss noch getan werden, damit es gut wird? Damit diese Sichtbarkeit da ist?
Also ist auf jeden Fall besser geworden, definitiv. Damit es noch besser ist, das ist so eine schwierige Frage. Hey, die wurde mir auch beim Preis für Popkultur auf der Bühne gestellt, da war ich völlig überrumpelt. Wo ich immer so, why don't you ask that like the A&R people? Why don't you ask that the label people?
In the first
the people
row.
That have money, power in this business, not me. Uh-huh. Aber natürlich mache ich mir viele Gedanken darüber. Ich weiß es in meinem kleinen Space, also ich weiß, dass Leute verbinden, ist the most powerful thing. Zu sagen, guck mal hier, super talentiert, you should meet. Mit wem man arbeitet, ist sehr, sehr entscheidend. Mhm. Und was ich auch immer sage ist, die Industrie ist ein Netzwerk, ja, und es ist very powerful, aber KünstlerInnen unter sich sind auch ein riesengroßes, sehr starkes Netzwerk. Und das ist immer so mein Ding, was ich sage, Kreativschaffende haben genauso viel Power und Empowerment vor allem. Und was ich ultimativ glaube, ist ein bisschen so, wo ich denke bei Kapitalismus. Weiß nicht, ob man das verändern kann oder einfach es an sich halt nicht. Also ich glaube, an sich funktionieren manche Systeme nicht. Und da bin ich gerade so, weiß ich nicht, ob vielleicht das in der Musikindustrie auch so ist. Ob da einfach mal einfach radikal Sachen anders gemacht werden sollten.
Was ich halt interessant finde, ist, dass es technisch ja mittlerweile Werkzeuge gibt, die eine komplette Selbstgestaltung des künstlerischen Daseins ermöglichen. Also du kannst zu Hause deine Musik aufnehmen, du kannst sie per Internet vertreiben.
Alles,
du kannst irgendwie, wenn du Bock hast und das irgendwie auch noch irgendwie hinkriegst, kannst du deine eigenen Konzerte buchen. Also die Möglichkeit besteht es ja auch mittlerweile komplett frei zu machen, was vor 15, 20 Jahren noch nicht der Fall war. Also
ja, total.
Geht da, und wenn das sich noch weiterentwickelt, dann muss sich die Musikindustrie leider eh warm anziehen, dann können sie so viele Liebeslieder einfordern, wie sie wollen, wird dann nichts mehr. Und ich glaube, das ist halt auch, es gibt ja auch viele, was weiß ich, immer noch konservative oder sogar rechte Kräfte, denen das Gendern auf die Nerven geht, die irgendwie Fahrradwege total nervig finden und so. Und das sind alles Phänomene, die werden früher oder später an ihr Ende geraten, ob sie wollen oder nicht. Also weil einfach die Zeit das verlangt. Und genauso wird es auch sein. Genau, und genauso wird es auch, glaube ich, sein mit der Musik aus non-binären Umfeldern zum Beispiel, weil das ja auch, also es sind ja interessantere Positionen als jetzt der 500. Song von dem weißen Londoner, der seine Ex-Freundin vermisst. Also es ist halt, ist einfach für mich auch interessanter, obwohl ich jetzt mich nicht als non-binär definiere, aber trotzdem ist die Geschichte für mich interessanter als eben das 500. Mal heteronormative Ich will dich heiraten Song.
Aber Sichtbarkeit ist hier halt umso wichtiger und relevanter, ne? Also du hast ja angesprochen, die technischen Möglichkeiten sind ja immens geworden über die letzten Jahre, auch für uns, für diesen Podcast. Wir machen das ja alles selber. Also wir laden das ja selber auf die Plattform und können da stattfinden. Innerhalb von wenigen Minuten hast du deinen Podcast auf einer Plattform. Aber damit ist es ja nicht getan. Du musst ja sichtbar gemacht werden, damit das überhaupt einen Erfolg haben kann und damit du von deiner Kunst leben kannst. So, ne? Und diese Sichtbarkeit finde ich halt extrem wichtig und ist viel wichtiger geworden durch diese unendliche Anzahl an Möglichkeiten, Sachen zu konsumieren. Mhm. Also das finde ich, wird die große Krux über die nächsten Jahre. Wie kann man sichtbar gemacht werden?
Ja,
so, ne?
Voll.
Es wird auf jeden Fall noch spannend.
Ja.
Weil sich ja alles ständig weiterentwickelt. Also wenn wir uns im nächsten Jahr nochmal treffen unter Umständen und die nächste Nova-Platte fertig ist, wer weiß, ob dann TikTok noch relevant ist oder ob es dann eine neue Plattform gibt und lauter solche Sachen. Also es ist ja wirklich...
Your Space.
Was im Moment so abgeht, ist ja wirklich abgefahren. Ja. Wie schnell das geht vor allem. Ja, wie schnell sich da die Parameter ändern, unter denen du arbeitest. Das ist abgefahren.
Ja, ich hatte auch gerade kurz den Gedanken mit TikTok, weil ich mache immer den Spaß so draus, dass dann Labels sagen, irgendwas mit deinem TikTok. Also bei jedem Artist höre ich das, was mit TikTok. Hast du heute schon einen TikTok gemacht? Und irgendwie bin ich jetzt so, I understand, because you're just scared.
Ja, voll.
Weil ihr habt ja keine Kontrolle drüber, wie, also das ist ja so eine Plattform, die so relevant ist und wo ihr eigentlich echt keine, also ich glaube nicht, dass man da so wirklich viel drehen kann. Wo ich jetzt so gerade dachte, I mean, they're just scared, maybe.
Ja, du musst dir vorstellen, vor ein paar Jahren hat die Plattenfirma eben noch gesagt, wie wir es vorhin schon hatten, auf die Platte muss jetzt noch ein Liebeslied und dann wird das ein Hit und dann unterschreibst
du.
Nein, lass doch mal kurz. Lass mich doch mal kurz ausreden.
Ja, gerne.
Und dann unterschreiben wir den Vertrag und dann unterstützen wir dich und dann geht's ganz weit nach oben. Heute diktiert ja TikTok, was du machen musst. Also der Song muss mit dem Refrain anfangen, dann musst du irgendwie den und den Trend folgen, damit du auf auf TikTok erfolgreich haben wirst. Und das ist auch ehrlich gesagt was mir jetzt vermehrt auf den Sack gegangen ist die letzten Monate. Ich habe ja auch so viel Insta gemacht für den Podcast hier und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keinen Bock, mich an die Regeln von Instagram zu halten. Warum soll ich jetzt, damit es ein Reel wird, darf es eine Minute sein. Und wenn es über eine Minute ist, wird es ein Beitrag. Ja, dann ist das halt so. Dann ist mir egal jetzt. So, weißt du, ich mache jetzt, wenn mein Video 1,5 Minuten ist und es ist geil, dann entscheidet ihr von mir aus, ob es ein Beitrag oder ein Reel ist. Ja. Aber das hat mich da zum Teil richtig wütend gemacht, wo ich dachte, auch so ein Punkt, deswegen versucht man doch nicht sein eigenes Ding voranzutreiben, damit einem irgendwann irgendeine Firma sagt, du musst aber das und das und das und die Regeln einhalten. Ja, fuck
voll.
You know.
Nee, es ist super nervig. Also voll, es ist zum Beispiel mit Musikvideos auch ganz krass so. Also niemand... Also leider, so Musikvideos sterben so ein bisschen aus gerade, einfach weil es nur noch Snippets gibt, weil die Leute sich nur noch kurze Sachen angucken. Selten Musikvideos. Mhm. Manchmal schon, aber halt eher bei so größeren Artists und das ist traurig.
Voll.
Und es kommt auch mit so Plattformen natürlich, weil du halt kürzt, du musst es alles kürzen. Ja. Songs werden auch kürzer.
Ja, aber da hätte ich dann, um das quasi abzuschließen, da hätte ich dann als Plattenfirma-Chef wahrscheinlich auch Schiss vor TikTok. Weißt du, wenn du plötzlich merkst, ich habe hier 1000 Regeln aufgeschrieben über die letzten 20 Jahre als Chef der Plattenfirma und jetzt ignorieren die alle, weil irgendeine Plattform neue Regeln aufgestellt hat. So,
aber du machst das ja super als Produzentin, ne? Du bist auch sehr Daniel Eck-freundlich, weil du bist einfach nur am raushauen. Also du hast so ein unfassbaren Output.
Oh Gott, ich will nicht Daniel Eck freuen. Ja.
Aber er hat ja verlangt von Künstlerinnen, dass man raushaut. So, ne? Ja. Aber von dir kommt wirklich einfach jeden Monat ein neuer Song. Mindestens. Ja? Also gefühlt.
Ja.
Und der ist immer gut.
Das freut mich. Ja. Also ich habe einfach ganz natürlich einen großen Output wahrscheinlich, aber ich mache viel, ja, das stimmt. Aber ja, ich mache viel. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Also es ist nicht mein Plan. Es ist einfach
es geht einfach so.
Es ist einfach da, ja.
An was arbeitest du jetzt gerade?
Jetzt gerade arbeite ich an Produktionen für KünstlerInnen. Also ich arbeite zum Beispiel mit Ali Neumann und mit Trille arbeite ich auch gerade.
Okay.
Für Antje Schumacher mache ich gerade einen Song fertig.
Oh, nice.
Ganz, ganz schön.
Hat sich das beim Preis für Popkultur ergeben? Weil die hat da ja auch gewonnen, 2 Preise.
Nee, vorher haben wir uns schon gekannt. Nee, genau. Aber Ali habe ich tatsächlich. Also wir kannten uns, also vorher hatte sie schon das irgendwie so, aber ich glaube, es war so ein Reminder so, dass wir uns mal connecten wollten.
Du wirst Ali Neumann sehr gut tun.
What?
Ja.
Sie tut mir sehr gut.
Ja, wirklich?
Ja, natürlich. Gut.
Super. Ali It's a given and a taken.
Ali ist größtes Herz. So Produktionssachen mache ich gerade.
Mulai.
Mulai, genau, arbeiten wir an einem Song, genau. Mit Per Li Ning arbeite ich auf jeden Fall.
Ah, sehr gut.
Toll.
Of course always.
Grüße.
Ja. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt noch ein paar Sachen, aber was ich auch mache, ist mein nächstes Album. Weiß noch nicht. Das ist mein Last One.
Okay, cool.
Ja. Also Running Round ist ein Vorbote auf deine neue Platte?
Nö.
Okay. Siehst du, das meine ich.
Aber das ist ja auch immer noch fast New School, ist, dass man eben nicht davon ausgehen kann, wenn eine neue Single von irgendjemand kommt, dass das ein Vorbote fürs nächste Album ist. Vielleicht ist es einfach nur eine Single.
Der ist dann New School.
Ja. Jetzt haben wir über das Produzentinnensein von Nova sehr viel gesprochen und wollen jetzt uns auch mal vielleicht einen Track anhören, der eben für jemand anders hergestellt oder mitproduziert worden ist. Aisha Vibes hast du uns mitgebracht mit Korb. Wie bist du zu dieser Produktion gekommen?
Das ist über eine Session zustande gekommen. Und zwar habe ich da Martin Haller, kennt ihr Haller?
Nee.
Martin Haller macht so Deutsch, kennt Mine?
Ja, klar.
Ja, klar.
Mine. Der ehemalige...
Wie sieht uns das jetzt so bei, wie so alten Männern? Ja. Mine, kennt ihr Mine? Mine, M-I-N-E?
Mine, nicht mein, Mine.
Guck mal auf meine Lippen.
Hauptsache nett sein. Es gibt so eine aktuelle Werbung, wo die Mutter sagt, sweeter, sagt die Tochter, sweater. Die Tochter sagt, sweeter, sweater. Und am Schluss sagt die Mama, sweeter. Die Tochter so, ja genau. Und dann kommt hinten raus, ja nett sein.
Ja genau, Hauptsache nett sein.
So, Entschuldigung.
Ja.
Martin Haller hat bei Mine mal gespielt als Gitarrist. Nur weil, warum sage ich das jetzt? Weil, glaube ich, das relativ lange so war. Und Haller hat, also ist aber auch ein ganz tolles eigenes Musikprojekt, was er hat. Und er macht Deutschpop eigentlich. Und über ihn kam eine Session, also er hat eine Session mit Aisha gehabt.
Mhm.
Und dann war eine Person, die produzieren wollte, ich weiß gar nicht, wer das war, ist abgesprungen und dann bin ich eingesprungen.
Oh.
Ja. Und dann kam dieser Song raus.
Ja, geil. Lass uns den einfach mal abfeuern.
Gut.
Und dann reden wir gleich ein bisschen drüber, weil da ja auch andere Signale verarbeitet werden mussten von dir, als jetzt in deiner eigenen Musik so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also
und Missy Elliott war inspo.
Ah, siehst du mal.
Super, super fly.
Die Kreise schließen sich.
Ist sie wahrscheinlich immer, aber...
Ja. Immer für alle.
Ja,
auch
tatsächlich.
Auch für so also, Rechtsrocker, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Selbst für die ist Missy Elliott eine Inspiration.
Free Wild.
Free Wild, du bist so ein Penner. Aisha Vibes mit Korb im Goldstückli-Podcast.
Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Das ist auf jeden Fall Hip-Hop-lastiger als das, was du für dich selbst machst. Die Hi-Hat muss ordentlich nach vorne treiben und im 16. oder sind es schon 32. Auf jeden Fall muss da auch mal ein bisschen bissiger muss es werden.
Ja. 808.
Ja, geil.
Nee, haben wir nicht 808 gehabt. Nee. Also genau, der Beat, wir haben den Beat gemacht, deswegen war ich immer Toni aus der Dose, weil wir haben im Studio...
Du warst Toni aus der Dose.
Ja, weil Aisha hat mich immer Toni aus der Dose genannt. Aisha ist eh so eine coole Person, wirklich. Weil es stand eine Kaffeedose da, die war leer oder fast leer. Und ich habe die genommen und war so, oh, die klingt cool. Das mache ich ganz oft, wenn ich im Raum bin und wir produzieren, dann gucke ich immer, was ist hier. So, what can I use? Und dann habe ich diese Dose genommen, habe die so vom Mikro so ein bisschen angeklickt und so, und dann war da so ein geiler Bass drin. Und der Bass ist keine 808, sondern das ist diese Kaffeedose, diese der Kaffeedose. Und deswegen bin ich Toni aus der Dose. Ja, das ist mein Spitzname. Genau.
Aber ich finde, das ist ein guter Produzentenname.
Toni aus der Dose.
Produziert von Toni aus der Dose.
Toni also McCann. Für bestimmte Sachen.
Ja.
Toni McCann.
Toni Can.
Toni aus der Dose. Deutsch,
ja. Toni Can Do.
Toni McCann Can.
Ja, das finde ich alles gut. Stimmt. Aber ja, genau so ist der Song. Also ist der Beat zustande gekommen.
Geil.
Und der Text ist auch, also Aisha ist einfach krasse Texterin auch.
Ist es denn was du bei dir auch machst? Dass du, weil ich meine, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, dass so die Signale, die man so kaufen kann mit den Programmen zusammen, die hat ja jeder. Und so ein eigenes Signal ist dann vielleicht unter Umständen Gold wert. Ist es bei deinen eigenen Songs auch so, dass du mitten in der Produktion sagst, oh, hier ist noch gar kein komisches Geräusch drauf?
Ja. Also nicht immer. Ich bin mittlerweile auch so, wenn ich nur Loops nehme, ganz krass gesagt von Splice oder Freesound, whatever, und der Song funktioniert, I don't care. Song is working. Ja, cool. Also ist mir wirklich, also wurscht. Aber ich mache es schon oft so, also meine Kreativität wird auf jeden Fall mehr angeschraubt, wenn es Sachen sind, die ich noch nicht kenne oder die schon bestehen. Mhm. Also das habe ich schon oft.
Aber es ist schon auch eine Gabe, zu wissen, wann das Lied vorbei ist. Ne? Also wann ist der Song fertig?
Ja. Ja,
das muss man ja lernen, oder?
Ich bin halt das Gegenteil von einem Perfektionist.
Echt?
And it helps a lot. Ja.
Krass.
Schon. Deswegen, also ich glaube schon, mir fällt Loslassen nicht schwer im Musikalischen.
Oh, das ist gut.
Überhaupt nicht. Ich bin dann immer so, ist okay jetzt. Der Song, ich fühle es noch.
Mhm.
Wenn ich den höre, dann fühle ich es.
Ja.
Ganz arg. Und dann ist doch gut. Also ist okay. Ist er vielleicht jetzt nicht, it's not perfect or it's not perfectly mixed yet. Gut, mixen ist noch was anderes dann, aber oder ist vielleicht noch nicht super voll von der Produktion her. Aber ich finde immer so, ne?
Ja, aber ich bewundere auch deine Gelassenheit, dass du einfach Songs, die geil sind, einfach so da liegen lassen kannst. Ne? Also ich werde nicht still wegen diesem Mulai-Song, also hier mit dem Pfeilbogen. Also da müssen wir irgendwas machen.
Heißt der Bogen, der Pfeil und Bogen, Pfeilbogen in der Schweiz eigentlich?
Vielbogen.
Vielbogen.
Wie heißt der da?
Bogen einfach.
Bogen.
Oder?
Was?
Der Pfeil, der Uli sagt die ganze Zeit, der Pfeilbogen, der Song mit dem Pfeilbogen.
Ach so, ja, nee, der Pfeil und der Bogen, also der...
In Deutschland sagt man nicht der Pfeilbogen, man sagt einfach der Bogen.
Der Bogen,
vom Pfeil
genau.
Und vom Bogen,
ja,
der Bogen.
Stimmt, ach so, ja, okay.
Und der Pfeilbogen, hat er jetzt gerade gesagt. Der Pfeilbogen.
Interessant, nee. Ja. Das heißt, also das, genau.
Ich bin Schweizer,
nee,
also so
nee, bist du nicht. Nee, Quatsch. Toni aus der Dose.
Nein, aber also ich finde, das ist eine sehr interessante Herangehensweise und unter Umständen auch lohnenswert, weil man eben dann den Unterschied sofort hören kann zu den anderen Künstlern und KünstlerInnen. Aber auch da ist ja vielleicht das, was du gerade erzählt hast, nicht ganz unwichtig, denn wir wissen auch durch die jahrzehntelange Erfahrung mit Musik hören, dass kleine Fehler und eben nicht perfektionistisch ausgearbeitete Dinger viel länger leben als die Dinger, die perfekt gemacht sind. Also weil einen perfekt produzierten Song hörst du dreimal. Und dann hast du davon genug, auch wenn es ein richtig geiler Song ist. Aber ein Song mit kleinen Fehler drin, hörst du nach dem dritten Mal, hörst du den ersten Fehler und denkst dir, oh, mal gucken, ob da noch einer ist. Oder ich weiß nicht genau, was dann passiert, aber bei mir ist es so, dass ich dann Diese Stücke höre ich hunderttausende Mal. Ain't No Mountain High Enough von Marvin Gaye ist mein liebstes Beispiel. Mhm. Da habe ich mal eine Version gekriegt, wo man die Einzelspuren hören konnte. Und du hörst auf jeder Spur Fehler. Also Marvin Gaye, seine Gesangsspur.
Ist ja geil, dass du die einzelnen Spuren gehört hast.
Ja, ich habe die, kann ich dir vielleicht nochmal zukommen lassen. Ich habe das, glaube ich, noch zu Hause. Und da hörst du Marvin Gaye auf seiner Gesangsspur mit seinem Fuß die ganze Zeit da auf dem Boden rumtrampeln.
Ich dachte, was holpert denn hier so?
Ja, also das ist wirklich heftig. Ja. Auf jeder Spur ist irgendwas drauf, wo du denkst, aber dadurch lebt das Lied halt schon seit den 60ern und bis in die weite Zukunft hinaus.
Von kleinen Fehlern möchte ich gerne zu kleinen Bläschen wechseln. Ich gehe mal in die Küche, ne? Ich hole mal Bubbly.
Ja, mach das ruhig.
Ist okay?
Ja.
Gut.
Uli Hilfliger ist, wunder dich nicht, Antonia.
Uli in the Bubbly.
Ja, Uli ist so einer, der einfach mitten im Gespräch auch gerne mal aufsteht im Podcast und irgendwie kohlensäurehaltige alkoholische Getränke holt.
Ja. Ist doch gut.
Ja,
ich musste noch die ganze Zeit aufstoßen, das war mein Problem.
Ich bin ja auch nicht so der Sekttyp, vor allen Dingen tagsüber, aber irgendwie hat sich das hier so eingebürgert. Trinken währenddessen ein bisschen Wasser.
Mhm.
So, Uli Hilfliger ist wieder zurück und hat eine Flasche Bubbly dabei.
Ja, ich habe den Villa Conchi wieder mitgenommen, den haben wir auch mit Li Ning getrunken, als Li Ning bei uns zu Gast war. Und er hat ihn sehr gemocht und ich dachte, weil Li Ning dich mag und Villa Conchi mag, mögen wir dich ja auch und Villa Conchi auch.
Sehr gut. Ich sehe, wo der Kreis sich schließt.
Irgendwie. Ja. Irgendwie.
Nee, wir haben heute zwei Sachen. Also zum einen bist du unsere Gästin heute im Goldstückli und zum anderen haben wir heute die letzte Aufnahme hier bei Bose geparkt. Deswegen Bose geparkt, deswegen müssen wir hier anstoßen.
Stimmt, ja. Ich habe Uli nochmal gesagt, dass wir heute dann doch nochmal einen Bubbly trinken tagsüber, obwohl ich ja sonst dagegen bin, aber heute bin ich dafür. Ja.
Es ist quasi eine Derniere.
Eine Derniere, oui.
Schön gesagt. Ja. Simon, willst du auch ein Glas?
Okay. Ein kleines Glas für Simon.
Kleines Schlückle.
Muss auch drin sein. Nee, echt schön, dass du hier bei uns rumhängst, Nova. Macht voll Spaß.
Ich freue mich auch.
Sich mit dir zu unterhalten. Und wir sind ja auch ganz froh darüber, dass uns die Musik, die wir ausgewählt haben, dass die bei dir ganz gut angekommen ist.
Ja, voll. Ich finde alle vier Songs gefallen mir sehr, sehr gut.
Ja. Ja. Und dein Lieblingstrack in dieser Woche kommt aber noch.
Ja.
Und zwar ist der von Karma Wu. Prost, Uli Hilfliger. Simon!
Simon!
Cheers. Simon, cheers.
Sonnt egal.
Prösterchen.
Donny.
Der Song, den ich in dieser Woche besonders gut finde und auch den Nova besonders gut fand, der kommt aus Brooklyn in New York von Karma Wu. Gebürtig ist er in Washington D.C., ist aber dann irgendwann nach Brooklyn gezogen und hat von dort aus seine ersten Schritte auch gemacht. Mit Just For You hat er einen ersten Riesenhit gelandet 2017. Und die allerersten Fans, das finde ich ganz interessant, hat er aber generiert durch das Covern von Hey Ja von Outkast.
Really?
Really. 2014 oder so hat er irgendwann mal so Covers rausgehauen und hat einfach Hey Ja von Outkast gecovert. Und ich finde, dass dieser erste Move in Richtung Öffentlichkeit, der ist immer noch durchzuhören. Denn das ist schon ein bisschen outcastig, was wir hier hören.
Ja,
das ist echt so Next Level Andre 3000.
Ja. Und weil wir gerade kurz Li Ning erwähnt hatten, auch deswegen hier der Hinweis nochmal auf den Künstler, der nämlich rappen und singen kann in Art von Andre 3000. Also es klingt wirklich ein bisschen nach Outkast. Aber es gibt auch eine Stelle, wo ich dachte, das ist jetzt fast wie ein bisschen, als würde Per singen. Als würde Li Ning auftreten.
Ja, wenn es so dunkel wird, auch von der Produktion, wenn dieser Bruch kommt danach. Ja, ne? Ja.
Das ist echt eine wahnsinnig tolle Nummer. Flings heißt das Stückchen. Das ist das englische Wort für sowas wie Seitensprünge. Und es geht im Lied auch darum, dass er eine Art Sexsucht zu überwinden versucht, so kann man es glaube ich sagen, überwinden versucht. Das Lied wollte er lange nicht veröffentlichen, weil das auf den ersten Blick den Eindruck verleitet oder den Eindruck erweckt, so sagt man es, dass es sich um so ein Sex-Positive-Stückchen handelt, ohne doppelten Boden, weil es viel einfach um Sexualität geht in diesem Liedchen. Er hat aber in einem kleinen Audiosnippet zum Lied gesagt, dass es eine düstere Ebene gibt in diesem Lied. Und die kommt dann, auch wenn dieser Cut kommt, von dem wir gerade sprachen, spätestens dann wird einem klar, so richtig lustig kann das nicht gemeint sein. Mhm. Und diese ernste Ebene, die Kamau in seinem Stückchen untergebracht hat, ist eben diese Sexsucht, die er versucht hat zu überwinden oder immer noch am Überwinden ist. Weil er festgestellt hat, im Grunde war das immer nur eine Flucht vor den Problemen, die ich eigentlich in mir trage. Ich bin dann halt rausgegangen in die Nacht hinaus und habe versucht, Sexualpartnerinnen in seinem Fall zu finden. Und mir quasi meine Sorgen meine Sorgen so auf diese Art loszuwerden. Und er hat dann aber irgendwann gemerkt, dass es für ihn als Person und natürlich aber auch für die Personen um ihn rum, die in seiner Sexsucht ja quasi nur Objekte gewesen sind, viel besser ist, wenn er sich mit sich selber auseinandersetzt und diese Sexsucht eben versucht zu überwinden. Und davon handelt dieses Stückchen Flings, das mich aber ähnlich wie bei Annabelle Savage nicht über den Text gekriegt hat, den ich erst viel später gekriegt habe, sondern das Instrumental und wie gerappt wird und wie gesungen wird.
Ja.
Wie sich die Parts abwechseln. Das war wirklich, ich habe zu Hause gesessen mit diesem Stankface, weißt du, was man so macht? Wenn was besonders geil klingt und man das sieht aus, als würde was stinken in der Nähe, aber es ist eigentlich nur der Ausdruck im Gesicht, dass es geil ist, sozusagen. Ja. Mit diesem Gesicht habe ich vor dem Rechner gesessen und habe mir das Ding echt mehrere Male hintereinander angehört.
Ja, das ist super.
Wahnsinnig gut. Ja. Was gefällt dir an dem Ding?
Also ich finde auch, die Produktion ist mega gut. Also mich hat als allererstes die Textzeilen bekommen, die ersten.
Hm. Don't force it like Obi-Wan.
Force it like Obi-Wan und dann let it flow like you leave the floor sound oder irgendwie, also so lass es quasi flowen, wie du den Wasserhahn offen lässt.
Aha,
oder
ja,
irgendwie
ja,
so.
Ja.
Also es war so und ich habe tatsächlich, interessanterweise habe ich es gehört und ich war so, hä? Something is with the song, like I don't understand it fully, but there's something deep. Und ich habe und ich wollte die Lyrics genau hören, weil ich so war, irgendwas ist mit diesem Song, ich muss es wissen, was da passiert. Und dann habe ich das Video angeschaut.
Oh ja, sehr gut, sehr zu empfehlen. Genau. Ja.
Das Video, ja, sehr große Empfehlung. Und da sind auch die Lyrics mit dabei. Mhm. Und ich habe, das hast du mir jetzt gerade gesagt, dass am Anfang die Person, diese Frau, die neben mir liegt, kein Gesicht hat.
Ja.
Das habe ich nicht gesehen, aber da hat man das gecheckt.
Mhm.
Noch ganz visuell hat das den Song noch runder gemacht.
Mhm.
Genau, ja. Eigentlich die Story, die du erzählt hast, Vincent. Ne? Mhm. Es ist eigentlich verfilmt in 3,5 Minuten. So,
ja, genau, aber künstlerisch super cool und der Alte ist auch großartig Darsteller, so also vor der Kamera. Mhm.
Ein Rundum-Paket.
Ja.
Wie Li Ning. Da haben wir den Li Ning wieder, ne?
Ja, der ist echt auch ein Rundum-Paket. Also das habe ich ihm auch im Interview schon gesagt, dass ich das manchmal fast ein bisschen frech finde, wie da die Talente zusammenkommen und dass er dann auch noch so geil aussieht dabei. Also ich meine, man kann es auch übertreiben.
Ja, man kann es auch übertreiben, ja.
Also so Renaissance-Man, weißt du, den man früher kannte, der Renaissance-Man, der so alles konnte, in verschiedenen Disziplinen unterwegs war und Wissenschaftler und Maler und Künstler und so. Der war wirklich weiß und fett und hässlich früher. Und jetzt ist Li Ning ein Renaissance-Man, der einfach noch sehr, sehr schön aussieht dabei. Das finde ich echt ein bisschen gemein.
Und Kamau ja auch so, ne? Also
ist
echt einfach ein schöner Kerl.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber gut, das Video, es wird dann am Schluss auch so ein bisschen Blade Runner-mäßig, weil in der Disco, wo er dann ist, kommen dann die Vampire und so und dann schleppt er wieder einen ab und die hat dann wieder kein Gesicht.
Mhm.
Also, ja. Gutes Video.
Super Video, super Song. Ich bin auch gespannt auf das, was noch kommt von ihm. Wie gesagt, er ist schon seit einigen Jahren im Geschäft. Scheint sich aber jetzt eben auf eine weitere Platte vorzubereiten, beziehungsweise ist die, glaube ich, schon rausgekommen. The Kamau Cassette Mixed Greens heißt die.
Cool.
Lässt auch tief blicken.
Ja, ja.
Ich glaube nicht, dass es um Gemüse geht auf der
Nein, Ecke. Also wenn man seine Insta-Stories anguckt und so, der weiß man schon, dass der Sportzigarette nicht abgeneigt ist.
16.20 Uhr ist eine wichtige Uhrzeit bei Kamau.
Ja.
Ja, ist doch gut. Wissen wir da auch Bescheid.
Ich finde es übrigens auch gut, dass er das in seinem Song, dass er sich getraut hat, den rauszubringen. Mhm. Finde ich mega gut.
Ja,
also auch das Thema zu thematisieren, das ist ja auch so sehr bei vielen, glaube ich, viel so Scham besetzt, was nicht sein muss und sollte, finde ich eigentlich. Man sollte da ja drüber sprechen. Also,
ja, es ist ein krass zeitgenössisches Lied einfach auch. Weil ich glaube wirklich, vor 10, 15, 20 Jahren wäre das gleiche Thema komplett ironiefrei besungen worden, im Sinne von, ich bin ein geiler Typ, deswegen habe ich auch viele Girls. So, fertig, Punkt. So. Und dass da aber unter Umständen auch eine eher ungesunde Verhaltensweise dahinter steckt, zum Beispiel, ja, oder dass es vielleicht auch eine Flucht ist vor Dingen, die man mit sich selber eigentlich ausmachen musste, das ist ja schon New School. Also das muss man ihm einfach auch
voll und halt auch, attestieren. Er hat das betitelt, dass es für ihn eine Sexsucht ist.
Mhm.
Ja, das zu betiteln ist schon nochmal ein anderer Move, als zu sagen, so, ne, das ist nicht gesund, sondern zu sagen, das ist eine Sexsucht. Mhm. Das ist schon ein großer Schritt, finde ich. Und das finde ich gut. Also,
ich auch.
Aus meiner Sicht.
Aber das finde ich, vielleicht ist es ja auch fast schon ein ganz guter Abschluss oder so, aber wir können ja auch nach dem Song nochmal kurz uns verabschieden, aber ich finde, das ist auch immer wieder das Tolle bei Popmusik, dass derartige Positionen vertont werden und ich dann...
das Beste.
Ich bin dann halt auf dem Beat so geflasht und lass mich auf dieses Lied ein und bin dann irgendwann erst nach, was weiß ich, dem dritten Mal hören, richtig beim Text und dann macht der Text mir eine Welt auf. Und ich bin durch die Musik da so rangelockt worden an das Thema, so wie mit so einer Angel rangezogen worden. Und dann stehe ich da und dann muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das, finde ich, ist was ganz Großartiges. Und das ist ja auch was du in deiner Musik durchaus auch versuchst, habe ich das Gefühl.
Voll, genau das versuche ich, ja. Hm. Ja. Mal bewusst, mal unbewusst.
Hm.
Ja.
Einfach reel the people in und tell them the truth.
Ja,
während sie so tanzen und so, ach so, darum geht's.
Ich habe witzigerweise eine das hat mir mein Partner erzählt. Und zwar ein Freund von ihm macht Kunstwerke, wo er Drucke macht. Und das sind auf Algorithmen basierende Linien. Die sind von der Ferne sehen Menschen nur Strukturen. Dabei sind also nur Strukturen, die Sinn machen. Dabei ist das komplett imperfekt und das ist überhaupt nicht strukturiert.
Ah, ja, da habe ich auch schon gehört von.
Mhm.
Das ist coole Kunst, ja.
Genau, das macht er. Und was ich so großartig finde an Kunstsachen, die etwas also das zeigt ja so, dass wir suchen immer Muster, wir suchen immer das Perfekt oder wir denken immer so, sagt ganz viel, zeigt das. Es entlarvt ganz viel,
ja, ja.
Aber auf eine ganz simple Art und Weise. Eine ganz simple Art und Weise. Es ist sehr leicht, aber es ist trotzdem super tief. Und es fragt große Fragen, obwohl es super leicht. Und das mag ich auch bei Musiksachen so, wenn man, also der Song ist ja auch einfach geil und macht Spaß, wie du gesagt hast. Mhm. Aber er sagt doch was.
Ja. Frank Zappa hat ja mal die Frage gestellt, does humor belong in music? Ja, also gehört Humor in die Musik hinein? Die Ärzte haben sich auf ihrer letzten Platte mit dieser Frage nochmal auseinandergesetzt. Da passt das auch ganz gut, die Frage, finde ich. Mhm. Was ich bei dir oder was man vielleicht dich nochmal fragen könnte, ist, gehört Moral eigentlich in Popmusik oder Ethik? Also weil da bei dir habe ich das Gefühl, es ist jetzt eben nicht so zeigefingermäßig, es ist jetzt nicht so Danger Dan oder so, was ja auch seine Berechtigung hat und was toll ist, also Kunstfreiheit, größter Song der letzten Jahre. Aber es ist eben keine Zeigefinger-Moralmusik, aber es ist halt doch schon dieses, kommt mal näher ran, dann erzähle ich euch mal was und dann nehmt ihr bitte davon auch ein bisschen was mit, von der Message so. Das ist ja schon, also ist dir das wichtig? Passt das gut zusammen? Ist es vielleicht sogar ein Paar, das zusammengehört?
Das ist eine gute Frage. Also, ich finde es schwierig, wenn man sagt, Moral im Sinne von, das würde ja beinhalten, es gibt eine richtige Sache. Und da bin ich so, natürlich gibt es Sachen, also Leid für andere Menschen oder für andere Lebewesen, das finde ich nie gut. Und ich glaube, da können auch viele unterschreiben. So. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde eher Aufrichtigkeit als neues Parameter sehen und als das, weil Moral finde ich irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Begriff kann ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich den definieren würde, weil ich finde, glaube ich, so diese, das, was mir fehlt im, oder was ich einfach toll finde, so, ist, wenn man zeigt, so dieses richtig, falsch, du gut, du schlecht. Das ist ja, es stimmt ja nicht. Also so ist das, so einfach ist es ja vielleicht sogar leider nicht. Und ich glaube, das finde ich mit dieser vielleicht so eine Aufrichtigkeit, das reinzubringen und aber auch so die, also einfach Sachen offen zu legen, wie man auch selber Dinge erlebt. Und ich glaube, wenn Leute das, also wenn man immer mehr teilt, wie Leute etwas sehen, das ist für alle gut. Für alle gut.
Ja.
Also ich glaube, das würde ich eher sagen. Moral würde ich, weiß ich, aber ich weiß, du meinst mit so Werten.
Werte, ja, Werte ist vielleicht das richtigere Wort, ja.
Die Aufrichtigkeit finde ich aber auch toll.
Ja, voll. Weil das haben wir ja auch hier bei Kamau gerade gehört. Also aufrichtig sein, dass man eine Sexsucht besingt, zum Beispiel. Ja,
ja, voll.
Und schon hat das Lied eine ganz andere Ebene, als wenn man sich da hinter irgendeinen Bildern versteckt hätte.
Ja.
Lass uns das Ding noch schnell hören, dann sagen wir Tschüss. Kamau mit Flings im Goldstückli Podcast.
Goldstückli, der Podcast.
Ich finde das so geil, wie er das macht.
Und
also einfach in der Strophe eine andere Stimme als in der Bridge und im Refrain nochmal eine andere.
Vor allem, wie er wechseln kann.
Wahnsinn.
Unfassbar. Auch sehr Missy Elliott-mäßig teilweise.
Ja, ja, ja.
Mit der Rang, Tang, Tang, Tang und so.
Ja,
sehr gut.
Ist echt wahnsinnig gut. Geiler Typ. Großer Fan.
Ja.
Wir haben jetzt vorher gehört, bevor wir mit der Aufzeichnung begannen, dass du heute noch einen richtig vollen Terminplan hast. Wir dürfen dich also nicht allzu sehr irgendwie unter unsere Fittiche nehmen oder beanspruchen. Was hast du denn jetzt noch vor?
Ich gehe heute Abend noch ins Konzerthaus.
Aha.
Ich muss vorher noch was rendern, das muss ich noch machen. Aber ich gehe noch ins Konzerthaus.
Oha, was gehst du gucken?
Ich glaube, sie
irgendwas
muss was
mit
machen.
Kammerorchester.
Du musst was machen, oder? Wenn du was rendern musst.
Ach, nee, das mache ich vorher. Warte mal, das mache ich vorher. Also vorher rendere ich was zu Hause.
Okay.
Das muss ich noch machen für eine Künstlerin.
Busy Girl.
Und dann gehe ich ins Konzerthaus.
Cool.
Ja, ich freue mich ganz arg.
Du hast aber auch erzählt in einer Insta-Story die Woche, dass du ein Videodreh hast nächste Woche. Für was denn?
Ach so.
Hast du jetzt eine Kamerafrau gefunden oder einen Kameramann?
Nicht nächste Woche, aber bald für das neue Album, für einen Song mit tatsächlich Mulay und Ayel. Also Mulay und Ayel ist eine Künstlerin, die gerade wohnt sie zumindest in Guatemala. Ich glaube, sie ist so sehr viel unterwegs, aber genau. Dafür drehen wir ein Musikvideo.
Okay.
Haben wir auch jemanden gefunden? Ich bin immer wieder erstaunt, was für eine Community das ist online. Also wirklich.
Du bist teilweise dann auch erschlagen. Also deine Reactions sind dann auch, denk mal so, easy, Nova, alles gut, sei froh. Du wirkst dann immer so erschlagen,
weil ich mir so denke, ich bin super dankbar und ich fühle halt auch, wenn Leute etwas machen for free, bin ich immer so. Also muss ich mindestens sehr nett antworten. Mhm. Mindestens, weil ich finde, das ist so lieb und das ist ja das, was wir brauchen. Und deswegen, das ist so, das ist mir wichtig, dass ich einfach gut reagiere.
Mhm. Okay.
Deswegen bin ich mal so ein bisschen nervous, ja, auf jeden Fall.
Eine Sache habe ich nicht angesprochen im Interview, die finde ich aber sehr toll. Deswegen möchte ich die am Schluss vielleicht nochmal mitgeben als Tipp für Leute da draußen, die auch Musik machen und produzieren. Du hast nämlich in irgendeinem Interview mal gesagt, weil dir das auch als Tipp mitgegeben wurde, dass du beim Produzieren versuchst, dein jüngeres Ich mit ins Studio zu nehmen.
Ja.
Das finde ich eine extrem gute Sache.
Okay.
Ich habe beim letzten Mal Logic anschmeißen, habe ich auch einfach mal versucht, den jüngeren Winzer mir vorzustellen, der daneben sitzt. Ja. Und das hat echt geholfen, weil der dann
der
auch... Einfach der Anfang, der zum ersten Mal eine Musikplatte macht.
Aha.
Der sitzt dann daneben und ist total so, ach wie, so geht das? Das ist ja geil. Und jetzt ist der Beat schon fertig, das ist ja stark und so.
Ja.
Wo du, eine gewisse Reife da erreicht hast in dem Business, bist du ja so, ja, jetzt mach ich das fertig, jetzt muss als nächstes das. Bist du wahrscheinlich schon genervt irgendwann, wenn du das nicht machst. Und denkst so, oh Mann, jetzt muss ich irgendwie noch die Gitarren irgendwie auf eine Spur runterbouncen. Ach nee. Und der Effekt ist noch nicht ganz richtig. Boah, baba, alles so viel Arbeit. Mhm. Aber ich glaube, wenn du diese Person mitnimmst, denn dein jüngeres Ich ist die ganze Zeit so, oh, ist das geil hier.
Voll. Ey, das freut mich, dass es funktioniert. Also, weil wirklich, das ist, das sage ich immer wieder so, die Neugier, das ist immer wieder dieses Neugierigsein.
Ja.
Das
okay.
Hilft so.
Ja, hat auch was Bipolares, so, ne? So,
Winson, der Ältere.
Ja.
Mach mal hin.
Ja, Winson ist nicht alleine.
Stimmt, du kannst so verschiedene Version von dir hinsetzen, Zukunft, Vergangenheit, Deadline.
Der Deadline, Winson.
Der Deadline.
Aber Uli, lass uns das mal bitte im Hinterkopf behalten, dass wir bei der nächsten Podcast-Produktion beide unser jüngeres Ich mitbringen. Es muss ja nichts sagen, aber es muss mit im Raum sein.
Okay, dann darf ich auch mehr Witze erzählen.
Weiß ich nicht, wie mein jüngeres Ich darauf reagiert.
Was ist ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und gegen eine Glocke knallt?
Was, ein Lama?
Ein Lama, das auf Margarine...
Bevor du sagst, ich bin ganz schlecht bei so Witzen, weil ich brauche mal lange, bis ich es verstehe.
Okay. Ein Lama rutscht auf Margarine aus und knallt gegen eine Glocke. Wie heißt es?
Soll ich dir sagen? Lama Dama Ding Dong. Der Uli findet es halt auch witzig. Ja, also,
der Uli findet sowas sehr witzig.
Das ist jetzt nicht so, dass er die Witze erzählt, um uns zu quälen. Also, einfach nur, weil die Qual ist da. Aber das macht er nicht, um uns zu quälen, sondern er findet es einfach super witzig.
Ja, Rama Lama Ding Dong. Aber ich habe nicht gelacht, als Winson früher einen Witz erzählt hat von dem Bassisten, der nur Gigs hat.
Ach so,
den habe ich zum 11. Mal gehört, diesen Witz. Und jetzt habe ich nicht mehr gelacht.
Nee.
Es ist vorbei. Nein, jetzt ist over.
Okay,
es ist vorbei.
Also they wear out.
Ja,
meinst
they wear
du?
Out.
Ja,
even for me.
Ja.
Even for me.
Okay. Ja.
Ach Nova, es war so toll, dich hier zu haben.
Ja.
Es war ein richtig schönes Gespräch. Also ich fand das super. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch.
Ja. Fand ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Wir kriegen ja von dir die nächsten Release-Dates quasi jetzt persönlich auch zugesteckt, damit wir unsere Hörerschaft auch informieren können, wenn das jetzt wirklich konkret wird mit der nächsten Platte.
Das ist sehr konkret. Im März kommt es schon alles.
Ja, ist doch gut. Das ist doch sehr schön.
Das ganze Album?
Nee.
Aha.
Ein Song.
Okay, gut.
Ja, aber dafür, das ist ja der nächste Schritt und dann werden wir uns weiter informieren und vielleicht können wir uns ja einfach nochmal verabreden fürs nächste Jahr.
Ja.
Und dann so ein Update-Gespräch machen. Das haben wir mit Leaning ja schon verabredet. Vielleicht kommt ihr auch mal zusammen. Ihr seid ja verkumpelt.
Oh, das wäre schön.
Ich habe da noch eine Idee.
Schön, ja.
Das war mein Highlight, meine Befindlichkeit in dieser Woche, die wir am Anfang nicht besprochen haben, weil ich so nervös war, dass du hier bist. ich hatte eine gute Idee, die erzähle ich euch dann aber off the record.
Okay, alles klar.
Ja. Aber es hat mit Leaning zu tun.
Ja.
Ja. Und einem Release von dir, Nova.
Ah.
Ja.
Oh, ich weiß was.
Hört. Nachtigall.
Aber ihr wisst nicht.
Was für ein mieser Cliffhanger ist das jetzt hier zum Abschluss. Ja, vielleicht wird das irgendwann mal aufgelöst in einem Jahr.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Bleiben Sie dran, werte Hörerschaft.
Genau so.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Und vielen Dank, Nova, nochmal fürs Vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal, sagen auf Wiederhören. Und vielen Dank an Bose Park nochmal. Wir müssen jetzt heute hier unsere Zelte abbrechen. Wir haben das letzte Mal bei Bose Park aufgenommen. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen.
Ja.
Es war sehr gemütlich bei euch.
Danke,
immer.
Simon.
Danke, Simon, fürs Aufnehmen und fürs Backstage-Arbeiten.
Mega gut.
Wir werden weiterhin zu hören sein. Wir werden aber den Aufnahmeort nochmal anpassen. Ja. Einfach because the Goldstückli is getting bigger and bigger. So wie die Posse bei den Beastie Boys. My posse's getting bigger, my posse's getting bigger.
Yeah, it's finger licking good, y'all.
Yes. Also, für euch ändert sich im Prinzip nicht so viel. Ihr bleibt einfach dran. Jede Woche gibt es ein neues Goldstück mit neuer Musik auf Ohren. Heute war bei uns zu Gast die großartige Antonia Ruck, better known as Nova. Vielen Dank für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bye, bye.
Ciao, Leute da draußen.
Au revoir.
Goldstückli. 6 Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir an. Den Podcast mit dem Winson und dem Uliman. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the Gold, they call it the Gold, Goldstückli.